Jo, hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei uns auf Nuvviso zu einer weiteren Ausgabe von Stoner Frank und Frei. Und heute kommt, wie schon angekündigt und wie versprochen, die Sendung über die Tempelritter. Das ist so ein Megathema, es ist riesig groß. Ich beschäftige mich auch schon, und das ist wirklich buchstäblich richtig, mein ganzes Erwachsenenleben schon mit dieser Geschichte. Und deswegen sei ich überrascht, dass ich erst jetzt hier im Rahmen dieses Formates erst jetzt dieses Thema aufbringe. Weil es ist, also ich kenne mich da schon lange mit dieser Thematik auch aus. Und das ist eine wichtige Thematik, die hat so einen zentralen Punkt eigentlich. Es ist im Grunde Basiswissen, Grundwissen. Und es wird wirklich Zeit, auch darüber mal zu sprechen. Es geht um die Tempelritter. Und du kannst die abendländische, esoterische Geschichte oder eben auch so diese verborgene Geschichte, wo wir hier viel drüber sprechen, du kannst diese Dinge nicht wirklich verstehen, ohne von den Templern gehört zu haben. Die Templer sind so ein Verbindungsstück zu ganz vielen Bereichen. Wir hatten auch letztes Mal schon die Sendung mit dieser These, wurde die Schweiz von den Tempelrittern gegründet. Also allein da seht ihr schon, es gibt so viele Verbindungen zu diesen Templern. Das ist wirklich so eine Art Grundwissen und man sollte davon gehört haben. Es sind auch Dinge, die man in der Schule oder auch an der Universität eher wenig bespricht. Also ich habe ja auch mal Geschichte an der Universität studiert und da war das nie ein Thema. Ja, in der Schule gleich gar nicht. Obwohl es wirklich epochenbildend auch ist. Also wenn du dich mit Mittelalter beschäftigst oder auch mit Geschichte, das ist einfach ein wichtiges Thema. Die Geschichte von den Tempelrittern. Und gleich einleitend hier habe ich einen Literaturtipp für euch. Das mache ich gleich am Anfang, weil sonst vergesse ich es oder komme nicht mehr dazu. Das ist eins der einflussreichsten Bücher für mich, also die den meisten Impact auf mein Leben hatten. Umberto Eco, Das Foucault'sche Pendel. Das ist ein Roman aus den 80er Jahren, Ende der 80er. Und ich habe den damals relativ zeitnah nach der Veröffentlichung, habe ich dieses Buch schon mal in Besitz bekommen. Tatsächlich hat mir das jemand geschenkt hier. Das ist noch Original, müsste sogar Erstausgabe sein. Und dieses Buch hat einen riesen Einfluss auf mich gehabt, muss ich sagen. Also ich habe das eben in jungen Jahren gelesen, da war ich noch in der Schule, aber eben kurz vorm Abitur, da habe ich dieses Buch gelesen und das hat mich in ganz vielen auf eine Reise geschickt, auf der ich heute noch bin. Und vieles von dem, was ich euch erzähle, hat eben da durchaus auch seinen Anfang genommen. In diesem Buch geht's auch viel um die Tempelritter. Und selbst wenn man so die Geschichte der Templer erfahren will, ist auch dieses Buch eine gute Referenz, eine gute Quelle. Da wird ganz viel darüber gesprochen, wird auch aufgearbeitet. Und auf mich hat das damals so einen Impact gehabt, weil ich wirklich mit diesem Buch das erste Mal Themen begegnet bin, die mich nicht mehr losgelassen haben, die mich gefesselt haben. Und das ist eben dieses Thema verborgene Geschichte, Schein und Sein, welche Machtstrukturen sind vielleicht auch dahinter. Es ist auch natürlich, also es ist ein Roman, dieser Roman beschäftigt sich auch damit, mit den Gefahren, wenn man sich mit diesen Themen beschäftigt. Oft ist es so schwierig, und das wisst ihr ganz genau, oft ist es so schwierig, da eine Grenze zu ziehen. Was ist Fantasie, was ist wirklich Wissen? Das verschwimmt dann oft bei diesen Themen. Und gerade wenn dann eben die so, und das ist vielleicht auch ein Grund, warum sich eben an den Universitäten da gar nicht so viel damit beschäftigt. Weil wenn du dich zu sehr mit den Templern beschäftigst, dann droht immer die Gefahr, dass du dann schon in Themenbereiche reingehst, die dann eben in den Mainstream-Wissenschaften auch nicht mehr so gern gesehen werden. Da tun sich ständig Fallstricke auf und Abgründe, weil es hat eben einfach sehr, sehr viel auch mit Esoterik zu tun. Esoterische Geschichte des Abendlandes. Und das ist etwas, mit dem sich natürlich die Wissenschaft ungern beschäftigt. Aber du kommst da nicht rum, wenn du über die Templer redest. Ja? Und dieses Buch hat damals auch so einen großen Impact auf mich gehabt. Das ist ein sehr intellektuelles Buch. Ja, und ich habe das damals gelesen und boah, ich habe fast nichts verstanden. So. Da kommen so viele Namen, so viele Organisationen, so viele kleine Stories aus der Geschichte und so. Und ich habe von all den Dingen noch nie gehört gehabt. Und ich habe das gelesen, wie gesagt, da war ich so 19, 20. Und da habe ich mir gedacht, boah, das ist schon krass. Also ich hatte damals schon jetzt für meine Altersklasse wahrscheinlich schon eine ganz gute Allgemeinbildung, ja, damals im Verhältnis. Aber für mich war so die Erkenntnis, ey, boah, ich bin da total ungebildet. Es ist unter anderem auch natürlich ein Trick, zum Nachhinein ist mir das klarer, weil da sind so die Hauptfiguren hier in diesem Roman, das sind drei Leute und das sind halt so tief Intellektuelle. Ja, also Leute, die aus dem norditalienischen akademischen Milieu kommen und die sitzen dann oder die beschäftigen sich mit diesen Themen und allein die Konversationen von denen. Die haben bei mir so ein demütiges Gefühl ausgelöst. So, ey, krass, wenn ich jetzt da auch mit denen in der Kneipe da sitzen würde, was könnte ich dazu beitragen? Ich hätte da nichts. Das heißt, für mich war das auch so ein Kick, der mich darauf gebracht hat, okay, ich glaube, ich habe eine ganze Menge Bildung nachzuholen. Und ich hatte das, glaube ich, auch an anderer Stelle schon mal erzählt. Ich war in der Schule auch immer sehr rebellisch und habe dann auch echt so Dinge abgelehnt, was mit Schule zu tun habe ich nicht gelesen. Aber nach dem Buch ist mir klar geworden, ich war auch schon fast fertig mit der Schule, also ich muss an meiner Bildung arbeiten. Es gibt einfach viel, viel mehr Dinge, von denen ich überhaupt noch nichts weiß und mit denen ich mich beschäftigen möchte. Und ich habe tatsächlich in der Zeit, nachdem ich das gelesen habe, dann auch eine ganze Menge weitere Literatur gelesen. Absolut krasse Bücher, die mich damals auch überfordert haben. Also esoterische Literatur, okkulte Literatur, Geschichte und so weiter. Und ja, es ist also wirklich ein sehr, sehr wichtiges Buch für mich. Heute weiß ich, das ist natürlich, jetzt weiß ich mehr als damals, aber es ist natürlich auch so von Umberto Eco so sein Stil. Also der knallte so Dinge hin. Auf dieses intellektuelle Niveau oder Wissensniveau kommst du so nicht. Aber es gibt vielleicht solche Figuren nicht, die sich in der Kneipe so unterhalten. Es ist halt ein Roman, es kommt aus dem Kopf von Umberto Eco, der natürlich schon einiges angehäuft hat in seinem Leben. Aber ich möchte auch hier gleich noch Kritik äußern, denn Umberto Eco, ja, großartiger Schriftsteller, aber ey, bei diesem Buch, und das habe ich ja später dann erfahren, allerdings wenig später, hat er sich ganz schön auch bei anderen bedient, ohne die irgendwie zu ehren und das wenigstens zu erwähnen. Und zwar hat er sich dort bedient bei einer Trilogie, die ich ja auch schon besprochen habe. Die Bücher hatte ich auch schon mal dabei, nämlich die Illuminatus-Trilogie von Robert Wilson und Robert Sher. Und die ist älter, die Illuminatus-Trilogie, das ist Mitte der 70er rausgekommen, das hier Ende der 80er. Und das ist wirklich, wenn du beide Bücher kennst, beziehungsweise diese Trilogie sind halt drei Bücher, aber es ist ein Werk. Wenn du die beiden Werke vergleichst, siehst du das sofort, die Parallelen. Und da siehst du sofort, wo sich Umberto Eco bedient hat. Nur ist es fast niemandem aufgefallen. Ich bin einer der wenigen, wahrscheinlich, denen es aufgefallen ist, weil die Leute, die das lesen, viele von denen haben vielleicht diese Illuminatus-Geschichten nicht gelesen. Weil das hier ist Umberto Eco, das ist natürlich schon, wie soll ich sagen, das ist mehr. Das ist nicht so wild, sondern das spielt so, und das ist auch für eine Kundschaft geschrieben, eine Leserschaft geschrieben, die schon auch so intellektuell, akademisch ist. Während diese Illuminatus-Trilogie, das ist einfach Rock'n'Roll. Das ist vom ganzen Schreibstil komplett anders. Ja. Aber es sind ein paar wirklich erstaunliche Parallelen. Es fängt schon an, dass dieses Buch genauso wie die Illuminatus-Trilogie aufgeteilt ist nach dem Baum der Sephiroth. Diese verschiedenen Stationen, hier jüdische Kabbala. Aber auch von der Handlung her sind ganz viele Dinge angelehnt. In diesem Buch von Umberto Eco geht es zentral um eine Verschwörung, die Tempelritter gestartet haben und die über die Jahrhunderte geht. Während in den Illuminatus-Trilogie geht es zentral um die Verschwörung der Illuminaten, um den bayerischen Illuminatenorden. Und beide Bücher werfen um sich mit allen möglichen obskuren Figuren und Gesellschaften, die es zum Teil auch wirklich gibt. Ja, es ist unglaublich, was es da draußen nicht alles gibt. So. Also auch gerade in diesem Bereich Esoterik, wie viele Gruppen es dort gibt. Und da sind ziemlich viele Parallelen. Das nimmt dem Buch nichts an Qualität. Es ist ein super Buch. Trotzdem möchte ich es hier einwerfen. Wäre eigentlich richtig gewesen, wenn Umberto Eco da sagt, hey, hier ein bisschen Credit auch an diese Illuminatus-Trilogie, weil das ist sozusagen etwas, was dann auf den großen Buchmessen besprochen wird oder in Feuilletons auftaucht, während diese Illuminatus-Trilogie, hey, das ist Freak-Literatur, das ist ja Aluhut, Rock'n'Roll oder sowas, aber das wird dem eigentlich nicht ganz gerecht. Jo, so viel dazu. Ich werde aus dem Buch nicht vorlesen, obwohl man da viel zitieren könnte zu dem Thema, aber ich wollte es euch nur mal als Literaturtipp geben. Jo, jetzt also zu den Tempelrittern. Boah, es ist so ein Riesenthema. Wie gesagt, ich beschäftige mich da schon so lange damit. Es ist einfach. Also man kann eigentlich unsere europäische Geschichte kaum verstehen ohne diese Templer. Und ich würde mal sagen, ich starte einfach mal so ein paar Fakten rein. Ja, es gibt auch Fakten, die mehr oder weniger als gesichert gelten. Und ich werde euch dann immer wieder auch sagen, ab wann wir in Terrain kommen, wo es halt dann nicht mehr ganz so sicher ist. Ja. Aber dem vielleicht auch gleich vorgeschoben, das ist eigentlich immer so bei Geschichte, wir waren da nicht dabei. Ja, wir reden hier von Ereignissen, die ein paar hundert Jahre, fast 1000 Jahre her sind. Und keiner von uns war dabei. Und das ist sowieso ein Problem in der Geschichtsschreibung. Wer schreibt die Geschichte? Was wird aufgeschrieben? Was wird nicht aufgeschrieben? Und das ist immer ein grundsätzliches Problem. Und da sollten wir uns aber da nicht irgendwie uns Angst machen lassen, sondern halt trotzdem diesem Thema rangehen. Ja. Und ich sage euch dann schon an den Stellen, wo es dann wirklich freaky wird. Okay, die Tempelritter wurden gegründet direkt im Anschluss an den ersten Kreuzzug. Das hat direkt miteinander zu tun. Das ist das zentrale Thema der Kreuzzugsära. Die Kreuzzugsära, das war hohes Mittelalter. Der erste Kreuzzug war, glaube ich, so 1091. Hey, Jahreszahlen, ein Jahr hin oder her. Es ist nicht so wichtig, glaube ich, in dieser Geschichte. Und die Idee war offiziell, das heilige Land, wo Jesus gewirkt hat, vor allem Jerusalem, aber dann auch eben Palästina, das aus den Händen der Ungläubigen, sprich der Moslems, wieder zu befreien. Eine große mystische Bewegung hat das direkt ausgelöst. Das sind ein Haufen Menschen damals aus Europa, haben sich in so einer mystischen Mission auf einmal wiedergefunden. Ja, wir müssen das Heilige Land befreien. Vielleicht auch in der Hoffnung, dass dann Christus, der Messias, auch wieder irgendwie kommen kann oder so. Das spielt eine ganz große Rolle, dieses mystische Erwachen so. Und der erste Kreuzzug war erfolgreich, man hat Jerusalem erobert, militärisch. Und als aber dann der Kreuzzug vorbei war und dann der Großteil der Kreuzzügler, vor allem der Leute, die auch militärisch eine Bedeutung haben, also vor allem Ritter, weil damals bei den Kreuzzügen, da waren auch ein Haufen Zivilisten so. Da sind Leute von einem Tag auf den anderen aufgewacht, wow, Jerusalem ruft mich und so. Das ist unglaublich, also was da für eine Dynamik drin war. Aber jedenfalls, nachdem der erste Kreuzzug halt erfolgreich vorbei war, sind die meisten halt wieder zurück nach Europa. Und dann war die Frage, wie können wir aber dieses neue Königreich Jerusalem sichern und vor allem auch die Pilger, die christlichen Pilger, die sich jetzt auf diesen langen Weg machen von Europa bis nach Jerusalem, wie können wir die schützen vor Überfällen und so weiter? Und so ist aus dieser Idee heraus haben dann 1118 haben dann acht französische Ritter den Orden der Tempelritter gegründet. Und das waren acht Ritter. Der Anführer, der erste Großmeister, war dann Hugo von Payen. Und die Idee, ich glaube, diese Leute, die waren wirklich auch von dieser Mystik erfüllt, so wow, ey, wir sind im Dienste von Gott und Christus und so weiter. Und die Idee von denen war eben, die Pilger zu sichern, die Pilger zu schützen. Und das ist tatsächlich der Anfang von all dem. Es gab dann auch schnell andere Orden, die sich da gegründet haben, die wir auch letztens schon mal angesprochen haben, Johanniter und so weiter. Und diese ganzen Ritterorden, die hatten halt so diese Idee, Pilger zu schützen. Und daraus ist der Gedanke gekommen, bis zum heutigen Tag, wenn wir heute so unsere Rettungsdienste anschauen und Rotes Kreuz und so, diese Idee von Hospitäler, also wo man auch kranke Pilger pflegen kann und so weiter und so weiter. Das ist so die Idee, die da rausgekommen ist. Gegründet haben die sich in Jerusalem selbst, auf dem Tempelberg. Und ich habe ja mal ein Bild für euch mitgebracht. Das ist Jerusalem. Kennen wir alle hier mit der goldenen Kuppel. Das ist der Felsendom. Und hier im Vordergrund, das ist die Al-Aqsa-Moschee. Man kann ja auch gut erkennen, es ist wirklich so ein Plateau, der Tempelberg in Jerusalem. Und dort in dem Bereich, wo die Al-Aqsa-Moschee steht, die stand damals auch schon, dort in dem Bereich, so genau weiß man das gar nicht, sollen die Tempelritter dann von Anfang an ihr Hauptquartier gehabt haben. Entweder hier oben auf dem Berg oder auch hier unten. Wo am Fuße des Bergs sozusagen. Daher haben sie auch gleich ihren Namen gezogen. Das ist auch schon interessant, weißt du gründest einen christlichen Orden und nennst den Tempelritter. Aber Tempel ist eigentlich nichts Christliches. Es gibt keinen christlichen Tempel. Es gibt Kirchen, es gibt Kathedralen, es gibt Klöster, es gibt Kapellen und alles Mögliche, aber es gibt keine Tempel. Das fällt schon mal auf. Ja. Aber es ist eben benannt nach diesem Tempelberg, der wiederum seinen Namen hat von dem Salomonischen Tempel. Und da siehst du schon diese Connection rein tief auch in die Esoterik, weil der Salomonische Tempel, den gab es wirklich. Das ist ein echtes Bauwerk gewesen, aber es ist gleichzeitig auch, hat das eine große Bedeutung als esoterisches Symbol. Die Freimaurer berufen sich auf den Salomonischen Tempel und so weiter und so weiter. Aber das erste Mal, dass es das so in der abendländischen Geschichte aufgetaucht ist, ist eben mit den Tempelrittern. Und sie haben sich dort gegründet, am Anfang, wie gesagt, nur acht Ritter. Und die sind dann sehr, sehr schnell ist dieser Templerorden mächtig geworden. Weil eben damals, das war eine größere Bewegung dieses Kreuzzugszeitalters. Es war in ganz Europa, waren die Leute da begeistert von dieser Idee und am Anfang auch die militärischen Erfolge, sodass es da unglaublich viel Unterstützung gab für diese Orden und vor allem für den Templerorden. Und die sind dann innerhalb der nächsten Jahre, Jahrzehnte sehr, sehr schnell sehr, sehr groß geworden. Es gab Schenkungen von Ländereien, Schenkungen von materiellen Werten, Geld Und der Tempel wurde natürlich immer attraktiver und hat mehr und mehr junge Leute angezogen. Du konntest Mitglied werden im Orden der Tempelritter nur als Ritter. Das heißt, es war jetzt nicht, dass du als einfacher Bauersjunge das Gefühl hast, hey, boah, Jesus ruft mich, das ist meine Bestimmung. Das ging nicht, sondern es waren wirklich nur für Ritter, also Leute, die auch schon aus der Aristokratie kamen. Allerdings war das auch eine Chance für viele, wie soll ich sagen, einfache Aristokraten. Also nicht gleich der Hochadel, sondern einfacher ländlicher Adel, oft auch für die zweit-, dritt-, viertgeborenen Söhne, die sonst vielleicht keine große Perspektive hatten. Der erste erbt und die anderen, die müssen dann gucken, wo sie landen. Und aus diesem Milieu ist sozusagen, hat der Templerorden seine Leute rekrutiert. Der Tempelorden wurde, wie gesagt, dann sehr, sehr mächtig. Irgendwann ging dann auch die Kreuzfahrt-Ära vorbei. Das ging im Grunde um so grob 150, 200 Jahre. Und der Tempelorden hat mehr und mehr auch andere Aufgaben entwickelt, als das, wofür er sich am Anfang gegründet hat, Pilgerschutz. Sondern der Tempelorden, und das haben wir auch schon letztens bei dem Thema Schweiz angesprochen, ist sehr, sehr reich geworden. Und die haben dann auch angefangen, das erste Mal sowas wie Grundideen von einem Bankwesen zu etablieren. Das konnten die natürlich machen, weil die hatten dann, weil als sie dann so mächtig waren, hatten die dann Komtureien, so nennt man das, wo Niederlassungen sozusagen von dem Orden. Die hatten ihre Komtureien eigentlich in der ganzen abendländischen Welt verteilt, in allen Ländern, in diversen, auch Outremer, also im Heiligen Land, im ganzen Mittelmeerraum. Und weil sie das konnten, weil sie dieses eigene autonome Netzwerk hatten sozusagen, waren sie in der Lage, den Pilgern auch einen besonderen Service anzubieten. Du konntest, wenn du auf Pilgerschaft gegangen bist oder auch einfach nur als Händler unterwegs warst, das hat sich dann irgendwann ging es dann nicht mehr nur um das Pilgern, so hat es halt angefangen. Aber du konntest sozusagen, wenn du aus Mitteleuropa, aus den deutschen Landen ins Heilige Land reisen willst, mit welcher Motivation auch immer, dann war das natürlich super gefährlich, diese Reise. Also ich meine, egal ob du über See fährst, es gab Piraterie, über Landweg war noch schwieriger, du musst dann durchs Byzantinische Reich, es war nicht überall einfach. Und es war also, die Gefahren waren groß, dass dir dein Hab und Gut dort genommen wird im Laufe dieser Reise. Und die Templer, die haben sozusagen dir die Möglichkeit gegeben, du zahlst etwas ein in Paris, in den Tempel und bekommst dann dort dafür ein Gegenstück, ich weiß nicht, ein Papier, ein Siegel, irgendwas. Und dieses Stück kannst du dann, wenn du es nach Jerusalem geschafft hast, kannst du wieder in die Komturei der Templer gehen und das wieder auszahlen lassen. Das ist im Grunde genommen eine sehr moderne Sache. Das ist die Erfindung des Reisechecks. Und das ist was auch, damit hat auch sozusagen dieses moderne Bankwesen angefangen. Und boah, das ist so spannend, weil ich habe euch auch schon mal erzählt, dass es eine historische Allianz gab zwischen den Templern und den Venezianern. Und das ist super wichtig. Vor allem, ich glaube, es war der vierte Kreuzzug, ist das rausgekommen. Das habe ich auch an anderer Stelle schon mal genauer erzählt. Hier nur am Rande. Der vierte Kreuzzug, den die Venezianer angeführt haben. Enrico Dandolo war, glaube ich, dort damals der Anführer, der Doge von Venedig. Und der hat diesen Deal gemacht mit den Tempelrittern und hat letztens den ganzen Kreuzzug nicht ins Heilige Land gefahren, sondern nach Byzanz, Konstantinopel. Habe ich euch schon mal erzählt so. Es gibt also diese Allianz zwischen den Tempelrittern und den Venezianern. Das ist super wichtig zu verstehen. Denn wenn es um das Thema geht, wie wir es auch schon letztens angesprochen haben, wie dann diese oligarchischen Ideen, das, was man so Kapitalismus nennt, das aufkommende Bankenwesen, das ist alles da erst entstanden im Mittelalter in Norditalien, so in diesen republikanischen Stadtstaaten, vor allem eben Venedig, aber auch Mailand war damals wichtig, Florenz und so. Wie hat sich dieses Gedankengut, diese moderne Umgang mit Kapital, wie ist der dann hat sich der ausgebreitet? Nach Nordeuropa. Und da spielen die Tempelritter eben auch eine wichtige Rolle von Anfang an. Die Templer und die Venezianer hatten eine Einheit. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig zu verstehen. Ne? Naja, und so wurde der Orden halt immer mächtiger, immer größer. Und wie es dann auch so ist, wenn du mächtiger und größer bist, steigen natürlich auch die Neider und die Feinde. Und die Geschichte des Templerordens geht im Grunde genommen nur so um die 200 Jahre. Ja? 1118 gegründet und 1316 wurde offiziell der Tempelorden aufgelöst. Und das ist auch eine Riesengeschichte, um die sich endlos viele, um die es auch so viel Literatur gibt. Allein schon das Ende von den Templern. Einfach gesagt, es war vor allem der französische König, Philipp der Schöne genannt, der die Aktion gegen die Templer gestartet hatte. Das war dem ein Dorn im Auge. Die Templer waren wie ein Staat im Staate. Die waren mächtig. Die hatten auch, das muss man auch sagen, die Templer waren so mächtig, die mussten niemanden Folge leisten, außer dem Papst. Sie waren nur dem Papst unterstellt, dem Papst persönlich. Das heißt, wenn die beispielsweise im Französischen Reich, wenn die dort ihre Komtureien hatten, diese Komtureien, da hatte der französische König nichts zu sagen. Das war sozusagen exterritoriales Gebiet. Ja, auch spannend, wenn man dann sieht, wie heutzutage diese exterritorialen Gebiete genutzt werden, haben wir ja auch an anderer Stelle schon besprochen. Das war damals auch schon so. Diese Tempelritter, die hatten, wo die waren, wo die ihre Ländereien hatten, waren sie souverän. Und sind es bis heute. Bis heute gibt es dort, habe ich ja erzählt von den Knights of Malta, was eine von den Nachfolgeorganisationen sind. Die sind bis heute ein völkerrechtliches Subjekt. Haben so einen eigenen Status. Und so war das damals auch. Und das war natürlich dann den Mächtigen durchaus ein Dorn im Auge. Die haben Geschäfte gemacht, ohne Steuern zu zahlen. Sie wurden aber selber überall privilegiert. Die haben selber nie was abgeben müssen, wurden von allen hofiert, wurden immer mächtiger. Und gleichzeitig muss man sagen, war ja auch das, kam ja diese Kreuzzugszeit an ihr Ende. Und auch diese ganze mystische Energie, die war dann auch in Europa irgendwann nicht mehr da. Und dann sind tatsächlich ja letztens diese ganzen Orden, dieser Tempelorden auch irgendwo obsolet geworden. Hey, ich meine, was machen die denn? Die sind ja gar nicht mehr im Heiligen Land. Und umso mehr kamen dann auch diese Neider auf. Und es war eben vor allem dann der französische König Philipp der Schöne, der dann sich auch zusammengetan hat mit dem Vatikan. Damals war der Papst ein gewisser. Oh, jetzt komme ich ins Ruder. Was Clemens oder was Innozenz? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Ja. Ist egal. Könnte man nochmal nachschauen. Ich dachte mir, ich mache das alles jetzt mal frei aus dem Kopf und muss nicht immer da rumgucken. Clemens oder Innozenz? Bin mir jetzt nicht mehr sicher. Egal. Irgendwas hat der Papst am Anfang schon noch versucht, das ein bisschen so einzudämmen, weil die Templer auch ein gutes Werkzeug waren, natürlich, für den Papst. Aber der französische König hat sich da durchgesetzt. Das ist Ränkespiele, Verschwörung. Und legendär war dann diese eine Nacht, soll sogar ein Freitag der 13. gewesen sein, im Jahre 1306, 1307 oder so war das, wo dann überall, wo der französische König Zugriff hatte, und das waren dann auch vielleicht so ein paar kleine Vasallen, Satellitenländer, und auch zum Teil dort, wo der Papst Zugriff hatte, wurden in einer Nacht- und Nebelaktion dann alle Komtureien gestürmt. Alle Tempel, denen man habhaft werden konnte, wurden verhaftet. Und alles, was man an Werten gefunden hat, wurde eingezogen und hat entweder der König behalten oder man hat es den Johannitern überschrieben und so weiter. Und das ist auch so ein großes Thema, so dieses Ende der Templer. Es gab dann eben Gerichtsprozesse gegen die Templer, in denen ihnen halt vorgeworfen wurde, irgendwas musst du denen ja vorwerfen, weil du kannst ja so eine Organisation nicht einfach mal verbieten von einem Tag auf den anderen. Und die Vorwürfe, die man denen da gemacht hat, ja, die sind auch ein typischer Spiegel ihrer Zeit. Alle möglichen Arten von Häresien wurden ihnen da vorgeworfen, Unsittlichkeiten, Homosexualität, was auch immer so. Und ja, so wurde letztens dieser Templerorden zerschlagen, mit erstaunlich wenig Gegenwehr. Die Templer, ich meine, das war eine militärische Elite so. Oder sie hatten auf jeden Fall militärische Elite so. Die konnte man nicht einfach so enteignen, wie man lustig ist. Aber das ist eben auch eins von diesen großen Rätseln der Templer. Und so vieles bei Templern ist rätselhaft, rund um diesen Prozess auch. Die haben sich da nicht wirklich dagegen gewehrt. Viele Ritter haben dann auch einfach zugegeben, was ihnen vorgeworfen wurde. Allerdings viele Geständnisse wurden auch unter der Folter erzwungen. Also alles, was aus diesen Gerichtsakten rauskommt, ist schwierig. Wir werden auch nachher noch mal ein bisschen genauer drauf kommen. Aber jetzt erstmal nur groß diesen gesteckten Rahmen sehen. Ja, hier ist das Siegel von den Templerrittern.
Dann.
Und das sehen wir auf der einen Seite hier, das ist der Felsendom, also der Bezug auf Jerusalem. Und auf dem anderen sehen wir eben diese beiden Ritter auf dem Pferd. Und diese Symbolik von den zwei Rittern auf einem Pferd, die sind natürlich nicht wirklich zu zweit auf einem Pferd geritten. Das ist klar. Ich meine, das waren Ritter, jeder hat da sein eigenes, hat mehrere Pferde. Aber diese Symbolik ist so wichtig, weil wenn du dich mit dem Templerorden beschäftigst, gibt es immer diese zwei Gesichter. Es gibt immer zwei Seiten. Angefangen schon, das was das Neue war, und das ist, glaube ich, auch was die Macher von diesem Siegel damals inspiriert hat oder was sie als Symbol zeigen wollten. Was neu war bei dem Templerorden, ist, dass er zwei Prinzipien vereint hat, die im Grunde genommen bisher im Mittelalter voll getrennt waren. Das Weltliche und das Geistige. Es gab Weltliche, es gab schon immer Ritter, die diese weltliche Funktion haben, und dann gab es Mönche und es gab Orden. Und die waren aber komplett getrennt voneinander. Und mit dem Templerorden ist es eins geworden. Es sind Mönche mit einem ganz strikten Lebensstil, der ihnen abverlangt wird, also ganz strenge Mönchsorden, Mönchsregeln, Ordensregeln, die dann der heilige Bernhard von Clairvaux, wenig später, nachdem die gegründet wurden, das war einer der großen Fürsprecher, so eine der wichtigsten Figuren in der mittelalterlichen Geschichte, Bernhard von Clairvaux, so ein Mystiker. Der hat die Templer sozusagen protegiert, hat die erste Ordensregel für die geschrieben. Der war selber aber kein Templer, der war reiner Mönch. Ja. Und das war das eine, was die Templer waren, also Mönche. Und zum anderen waren sie aber Militär. Und auch nicht irgendwelche Militär, sondern es war eine militärische Elite, die dort gegründet wird. Das war der militärische, die Reputation, der Ruf von denen war gefürchtet. Die waren auf dem Schlachtfeld dann wirklich Leute, die bis zum Äußersten gingen. Hart trainiert, extrem diszipliniert, auch so als Einheit, weißt du, die klare Befehlsstrukturen und auch eben diese Opferbereitschaft, diese Bereitschaft, in den Tod zu gehen, ja? Dass der Tod dann vielleicht nicht mehr was Schlimmes ist, sondern fast sogar ersehnt wird. Also dieses ich möchte schon sagen, übersteigerte militärische Denken, was das Rittertum dann ausgemacht hat, das spielt hier eine große Rolle. Seit beides. Beides fusioniert hier, beides geht hier zusammen bei den Tempelrittern. Ja? Übrigens hat dieses Logo natürlich auch später dann in den Prozessen, die gegen die Templer geführt haben, da waren ja manche von den Vorwürfen, die man ihnen gemacht hat, und wir wissen nicht genau, ob die stimmen oder nicht. Hey, das ist wirklich schwierig. Aber manche von den Vorwürfen waren natürlich auch Homosexualität. Und das kommt da ja auch schon auf dem Bild. Da hat man natürlich auch spotten können. Er guckt die beiden Ritter wieder hintereinander schön reiten, so, weißt du, eng aneinander geschmiegt. Es war eine reine Männergesellschaft. Auch das ist super wichtig zu verstehen, wenn es um diese Tempelritter geht. Die Tempelritter waren. Sie spiegeln so vieles auch von dem Rittertum. Beim Rittertum, ich hatte mal eine Sendung hier gemacht, wo es um das Thema Heiliger Gral ging, Gralsrittertum, auch diese Geschichten mit Otto Rahn. Und da habe ich das schon mal so angesprochen. Dieses Rittertum hat sich auch in zwei Strömungen aufgespalten. Letztens in dieser Kreuzzugszeit. Das alte Rittertum, wir reden hier von europäischen Archetypen, das alte Rittertum hatte viel mehr zu tun als Diener des Weiblichen, als der Troubadour, der Kavalier, was wir heute sagen. Das kommt aus dem französischen Wort Chevalier, was der Ritter ist. Die ritterlichen Werte, Minnesang, das stand dort im Mittelpunkt. Das ist so das Alte, was ich damals auch genauer noch ausgeführt habe. Das geht bis zurück, das hat heidnische Wurzeln. Es geht bis zurück zum Gral als das keltische Füllhorn, als das Gral als ein weibliches Symbol, wie es auch im Tarot dargestellt wird und so weiter. Das ist so dieses alte Gralsrittertum, möchte ich es mal nennen. Das ist eine starke Tradition in Europa, besonders auch so im romanischen Bereich, Südfrankreich, Spanien und so. Und das ist dort eingeflossen in diesen Ritterorden. Genauso aber auch, oder hat sich das dort entwickelt, diese Art von Rittertum, die den Fokus, den Schwerpunkt wirklich auf das Militärische, auf das Kämpferische legt. Also wirklich Elitekämpfer, hardcore-mäßig gedrillt. Leute, die dann nicht mehr als autonomer Ritter, weißt du, so frei auch im Kopf sind, sondern Disziplin, Befehle, die befolgt werden müssen und so weiter. Und das kam auch neu mit den Tempelrittern, dass diese Schiene so stark wurde. Tatsächlich ist der Einfluss, den das genommen hat, den spüren wir bis heute. Und deswegen sind die Tempel so ein spannendes Thema. Ich meine, wenn man so schaut, der komplette europäische, oder sagen wir noch mehr, weil es wirklich ganz besonders so, der ganze deutsche Militarismus, diese militärischen Werte, die deutsche Geschichte über Jahrhunderte hin hatten, das geht alles zurück auf diese Orden, auf diese Templerorden. Eine der Nachfolgeorganisationen von den Templern oder die danach dann stärker wurden, war eben der Deutsche Orden. Und das ist bis heute. Ist das so das Fundament, auf dem so deutsche Militärgeschichte diese ganzen Werte so aufbauen? Und wir sehen es ja auch noch an den Bildern. Selbst heute haben noch die Bundeswehr hat heute noch auf ihren Waffen, auf dem Panzern, ist ein Kreuz drauf. Kein Stern, wie bei den meisten anderen. Ne? auch kein Halbmond, wie jetzt bei islamischen Militärs, sondern dieses Kreuz. Und das geht darauf zurück. Auch die Orden, die so verliehen werden, Eisernes Kreuz und so weiter, das hat alles damit zu tun. Ja, und das heißt, da ging wirklich auch schon wurden auch die Grundlagen gesetzt für diesen harten Militarismus, dieses aus meiner Sicht fast so eine übersteigerte Menschlichkeit, dieses Opferbereitsein, dieses den Tod nicht fürchten. Hey, der Ritter natürlich soll keine Angst haben vor dem Tod, aber er soll den Tod auch nicht einfach, also nicht das Leben einfach wegwerfen. Und da gibt es bei den Templern gibt es einige solche Geschichten, dass die das auch auf den Schlachtfeldern getrieben haben. So eine Story zum Beispiel, die wird hier auch schön erzählt. Das ist in eine von den vielen Schlachten, so, die da in dieser Kreuzfahrtzeit geschlagen wurden. Einmal wurde eine Stadt belagert, ich glaube, sie ist Askaba, das müsste in Ägypten sein. Und die Stadt wird belagert mit Geschützen und so weiter. Schlägt man irgendwann eine Schneise rein in diese Stadtmauer. Und so eine Belagerung braucht man auch Geduld. Die ging ja oft über Wochen, Monate, manchmal noch länger. Aber diese Tempelritter, die kannten keine Geduld. Die wollten kämpfen so. Und als diese Schneise reingeschlagen waren, das war eine große Schlacht, da war auch der französische König dabei, also mehrere Big Player. Und kaum war die Schneise geschlagen, dann sind die Templer schon mal mit so einem Stoßtrupp von, ich weiß jetzt die Zahl nicht mehr genau, ist auch egal, so lass es 200 gewesen sein, so 200 Ritter sofort rein in über diese Schneise rein in die Stadt. Und im vollen Galopp, weißt du, Visier, Rüstung, im vollen Galopp rein. Boah, was für eine Kraft. Aber sie reiten sozusagen quer durch die Stadt durch, kommen am anderen Ende an der Stadtmauer an. So alles enge Gassen und so weiter. Und man kann sich das richtig vorstellen, wie sie auf einmal denken: so, oh shit, was machen wir eigentlich? Das war jetzt gar nicht so geplant, weil, ey, du bist hoch zu Ross. In engen Gassen raubst du dir ganz viele von den Vorteilen. Also taktisch, strategisch, totaler Bullshit so. Und tatsächlich kam es dann so, die kommen am anderen Ende der Stadt mal an und merken, oh, was machen wir jetzt eigentlich? Okay, wieder zurück. Ja. Und sind aber so dann in den Hinterhalt geraten, werden in diesen engen Gassen dann aus den Häusern wird dann alles Mögliche auf die herabgeregnet. Und die werden einfach niedergemacht. Die haben ja 200 Mann niedergestreckt. Für nichts. Für nichts. 200 der absoluten Elite, Top-Ritter. Und da fragt man sich so, warum machen die sowas? Ja, das ist zum einen ist es eben dieses übersteigerte, diese Gedanke schon von Märtyrerwesen, der dort reinkommt. Und zum anderen ist es aber, glaube ich, auch einfach eine Machtdemonstration gewesen. Ich glaube, das war durchaus auch ganz bewusst. Vielleicht von den Offizieren, die da ihre Leute reinschicken. Einfach nur, um allen anderen zu zeigen, hey, wir sind die Tempelritter, wir sind Elite, wir sind die Besten. Nicht nur, um das dem Feind zu zeigen, das natürlich auch. Aber auch um das den eigenen Truppen zu zeigen, so den anderen, den ganzen anderen Rittern, die da waren. Weil nicht alle Ritter waren, nicht alle Kreuzfahrer waren Tempelritter, das waren die Elite, das waren nur wenige. Also auch um das zu zeigen, so, hey, boah, wir sind nochmal auf einem anderen Level, was Kämpfen angeht. Ja. Und diese harte Männlichkeit, diese Opferbereitschaft, das durchzieht dann ja über die Jahrhunderte, letztens die deutsche Geschichte, ganz so im Ersten, Zweiten Weltkrieg siehst du es immer noch, diese Bereitschaft, dieses Ideal, der Soldat, der sich aufopfert sozusagen, dessen eigenes Leben nichts wert ist. Das hat auch nichts mehr zu tun mit diesem alten Ritterideal, was eben für das Leben stammte. Aber das nur so am Rande. Auch das sind beide Strömungen, die in diesen Templern drin sind und die sich dort auch lange gehalten haben. Und ich werde vielleicht irgendwann mal da eine extra Sendung zu dem Thema machen, die okkulten Wurzeln der NS-Zeit. Aber so viel kann ich, glaube ich, hier auch schon in diesem Zusammenhang sagen. Die Tempelritter haben auch dieses Ideal der Tempelritter hat auch großen Einfluss gehabt auf die NS-Zeit und auch schon vorher auf diese völkische Bewegung, die ja schon im 19. Jahrhundert gewachsen ist. Da sind ganz viele von diesen Leuten sind fasziniert gewesen von den Templern. Da wurden neue Templerorden gegründet. Und vielleicht nur so am Rande, das mal so zum Anteasern. Wisst ihr, wann das erste Mal in der Neuzeit, also jetzt in unserer modernen Zeit, das erste Mal das Hakenkreuz, die Swastika, als ein politisches, völkisches, als ein Symbol für eine Bewegung benutzt wurde? Das war im 19. Jahrhundert. Das war im 19. Jahrhundert, in den 1860er, 1870er, 1880er, ich weiß nicht mehr genau. Zweite Hälfte 19. Jahrhundert in Österreich, das war Lanz von Liebenfels. Und ich werde euch mal an anderer Stelle mehr über den erzählen, das ist richtig interessant. Und der hat einen Neo-Templer-Orden gegründet, die sich genau darauf bezogen haben. Und die haben dann schon angefangen, mit dem Swastika-Symbol zu arbeiten. Also, das ist nur so am Rande, warum eben dieses Thema so groß ist, welchen Impact das hat. Ja, hier habe ich nochmal so ein Bild von dem Templer dabei. Es ist ja heute auch ein Thema, was riesengroß ist in der Popkultur. Ja, nicht zuletzt in Spielen, im Aufkommen der Computerspiele, E-Spiele, kommt es ganz oft vor, in Filmen, selbst überall, wo die Popkultur zu Hause ist, wird auch gerne mit diesem Thema Templer gespielt, weil da eben auch so viele Geheimnisse drum sind und Esoterik. Und da wäre natürlich dann oft die Darstellung sehr fantasievoll überzogen, aber so ungefähr muss man sich tatsächlich vorstellen, wie so ein Tempelritter ausgerüstet war im Mittelalter. Entscheidend halt hier die weiße Kutte und das Templerkreuz auch, das sogenannte Tatzenkreuz auch. Ja, und diese Tempelritter, was deren Geheimnisse auch so ausmacht, das ist diese ganze esoterische Seite der Tempelritter. Und da findest du endlos viel Literatur darüber, von sehr vernünftig, zurückhaltend bis zu absolut Freak-out-Sachen. Also, ich meine, das ist einfach ein Thema, was so viele Leute anregt. Und das ist schwer, sage ich ganz ehrlich, schwer für mich jetzt da genau die Grenze zu ziehen. Was ist ernsthafte Forschung? Was ist wirklich Fantasie? Und wo verschmelzen da genau die Grenzen? Das ist schwierig. Das ist auch so lange her, es ist Mittelalter und so viel wissen wir da gar nicht drüber. Es gibt natürlich ein paar Primärquellen, aber auch denen können wir nicht trauen. Weil was Leute unter Folter aussagen, ist natürlich schwierig. Aber wo wir schon bei der Populärkultur sind mit den Templern, ganz viele Leute haben schon mal von Baphomet gehört. Baphomet. Das ist heute so ein. Hey, das kommt auf Plattencovers vor. Gerade so viel so Metal-Bands, die so Richtung Death Metal gehen, schmücken sich mit diesen Dingen. Und das geht auch alles zurück auf die Templer, auf diese Templerprozesse. Dem wurde damals vorgeworfen, sie würden ein Idol anbeten, also ein Götzenbild, sagt man, glaube ich, bei uns in Deutsch, ein Götzenbild anbeten, was ein Kopf wäre. Und da sind die bizarrsten Vorwürfe daraus gekommen. Und ich habe ja noch mal auch ein Bild vom Baphomet am Start. Das ist der Baphomet, wie sich's heute die Leute so vorstellen. Das hat aber nichts zu tun mit dem, was die Templer gemacht haben. Denn diese Grafik, und die ist wirklich wichtig, die findet sich abgewandt in ganz vielen in der Popkultur. Unten steht schon, wo das herkommt. Das ist von Eliphas Levi. Und Eliphas Levi ist ein Mann, der hat im 19. Jahrhundert gelebt. Das war ein Okkultist, der in England gelebt hat. Und der hat ein Standardwerk geschrieben, was bis heute noch gilt. Ich habe es auch zu Hause schon, tatsächlich habe ich es damals auch schon gekauft, schon vor ewigen Zeiten. Eliphas Levi, die Geschichte der Magie. Und dieser Eliphas Levi hat auch ein paar Grafiken drin aus dessen Feder stammt das. Und wenn wir es heute sehen, dann, ja, okay, Baphomet, ja, das war ein Teufelsanbeter oder sowas. Ja, das ist doch hier, spielt auch mit vielen von diesen Archetypen. Aber ich will jetzt auch gar nicht so viel drüber reden, weil man könnte ja so viel sehen. Es hat auch sehr viel zu tun mit Yin-Yang, mit diesem Gleichgewicht und so weiter. Es ist halt tiefer Okkultismus und so weiter. Aber das ist, worauf heute sich viele beziehen, wenn sie vom Baphomet reden. Hat aber historisch nichts zu tun. Ja, also keiner von den in diesen Tempelakten hat irgend so etwas beschrieben, dass so etwas angebetet wurde. Sondern der Baphomet, von dem da die Rede ist, man weiß es nicht genau. Schon das Wort ist komisch, es klingt so ein bisschen nach Arabisch, mit dem PH, mit dem F auch. Und tatsächlich gibt es viele, die sagen, das müsste so eine Art, oder es könnte so eine Art Verballhornung sein aus den Worten Prophet, Mohammed, Baphomet. Wir müssen uns vorstellen, die Tempelritter, 200 Jahre ging deren Geschichte und ungefähr 200 Jahre, knapp 200 Jahre, war auch diese Kreuzzugsära. In dieser Zeit wurde da nicht immer nur gekämpft. Es waren jetzt nicht 200 Jahre jeden Tag Krieg, sondern es gab große Schlachten und dann wurden auch wieder Friedensverträge abgeschlossen. Dann gab es auch mal wieder einen Status quo, der auch mal wieder ein paar Jahrzehnte gehalten hat. Und in dieser Zeit haben natürlich die Ritter, die Templer, die dort vor Ort waren im Heiligen Land, haben dann auch natürlich die Kultur, dieses kulturelle Umfeld, in dem sie da gelebt haben sich mit dem natürlich auch beschäftigt. Da gab es auch Austausch mit dem Islam, selbstverständlich, ja. Und manche von den Templern haben vielleicht auch Arabisch gelernt. Deswegen kann es schon sein, dass da solche Worte auch eingeflossen sind, die dann vielleicht auch nur die Templer unter sich benutzen. Vielleicht haben die auch so ihre eigene, wisst ihr schon, so eine Art Geheimsprache entwickelt. Ja? Also so ein paar Codewörter, die vielleicht Connections haben ins Arabische rein und so, die halt dann auch kein anderer verstanden hat. Es ist halt ihre Sprache und viel hat auch damit zu tun. Letztens, man hat nie jetzt bei den Templern irgendetwas gefunden, wo man sagen kann, ja, das ist der Baphomet. Es gibt immer nur Gerüchte, eben damals schon durch diese Prozessakten, dass eben da auch ein Schädel angebetet werden sollte. Was natürlich interessant ist, nur so, wo wir gerade bei dieser Geschichte sind, mit dem Caput, also lateinisch Schädel, was dann später diese Baphomet-Kult wurde. Wir erinnern uns mal nur so kurz an Skull and Bones, den Orden von Skull and Bones. Das ist nämlich derselbe Kult. Und auch tatsächlich, Skull and Bones, habe ich euch damals schon gesagt, hat seinen Ursprung in Deutschland. Und boah, eigentlich alle diese okkulten, esoterischen Gesellschaften in Deutschland, so aus dem 19. Jahrhundert oder 18. Jahrhundert, die haben alle auch diese Templar-Connection, da kommst du nicht drum herum. Das heißt, vielleicht ist diese Skull and Bones-Geschichte, ich sage wirklich vielleicht, weil da gibt es da tatsächlich auch eine Connection zu diesem, dass da irgendwas ist, dass da Schädeln eine besondere Rolle zugeführt wird. Aber das ist das Problem bei den Templern. Es gibt halt endlos viel Gerüchte, Ideen. Was wirklich passiert, das weiß man nicht. Weil sie eben, die haben, das ist sozusagen der Prototyp einer Geheimgesellschaft. Ja, auch deswegen sind die Templer wichtig. Wenn du dich mit Geheimgesellschaften beschäftigst, dann kommst du nicht drum herum, diese Templer zu schauen, weil die sind sozusagen die erste richtige große Geheimgesellschaft in Europa. Und nachdem die dann verboten wurden, die Templer selber würde ich nicht als Geheimgesellschaft benennen, aber sie waren halt eine geschlossene Gesellschaft. Was die untereinander gemacht haben, drang nicht nach außen. Und als die Templer dann verboten wurden, dann sind dann in der Folge dann ja eben im Untergrund wirklich Geheimgesellschaften entstanden. Und all diese Geheimgesellschaften aus späteren Jahrhunderten, ob das dann die Rosenkreuzer-Geschichten waren oder Freimaurer und so weiter, die berufen sich alle letztens auf die Templer und sagen so, sie sind die Nachfolger. Die Nachfolger auch in einem Hüten von einem gewissen esoterischen Wissen, was man halt den Templern zugeschrieben hat. Und ja, dieses esoterische Wissen, das ist auch eine sehr spannende Seite von den Templern. Lass uns mal darüber reden. So. Was für eine Art Weltanschauung hatten dann die Templer? Wie gesagt, in den Gerichtsprozessen wurde ihnen dann vorgeworfen, sie wären Heretiker, sie wären Ketzer, sie wären keine guten Christen. Deswegen konnte man sie niedermachen. Jetzt müssen wir wissen, das war damals das Totschlagsargument. Ja, das ist, wenn dir irgendjemand nicht lieb war, wolltest du irgendjemand loswerden, dann war das so die Vorwürfe, die man aufbringt. Erstmal nur Gerede, Gerüchte, ja, hey, da ist irgendwas nicht in Ordnung, das sind Heretiker und Ketzer und vielleicht mit Magie und wer sonst was die da noch machen. Und so war das halt damals auch. Aber was wir, glaube ich, sicher sagen können, ist, dass in diesem Templerorden eine gewisse religiöse Freizügigkeit war, die für ihre Zeit, für das Mittelalter außergewöhnlich war. Das liegt vielleicht auch daran, dass der Templerorden eben eine internationale Organisation war. Da kamen halt Tempelritter, manche von denen kamen aus Spanien, andere kamen irgendwie aus Skandinavien. Da kamen unterschiedliche Strömungen zusammen. Und es scheint so, dass innerhalb des Templerordens eben auch verschiedene religiöse Strömungen gab. So dass man eigentlich ziemlich sicher sein kann, also ein streng dem Papst folgendes dogmatisches Christentum war bei den Templern nicht. Sondern da gab es, das ist schon dieser Gedanke von Religionsfreiheit. Das ist vielleicht zu viel formuliert, Religionsfreiheit. Aber es geht eben, es ist so ein Vorläufer davon. Deswegen ist es auch wieder spannend, dann diese Connection zur Schweiz. Weil das ja ein großes Thema ist für Schweiz, Religionsfreiheit. Und dort auch diese ganzen Reformatoren dann so stark wurden. Das gab es eben bei den Templern auch schon. Und da gab es natürlich Leute, die sehr Richtung Papstlinie gehen. Andere hatten sich aber auch beschäftigt mit den abendländischen Häresien. Wir hatten ja schon mal gesprochen über die Katharer, über die Waldenser. Und tatsächlich ist es so, dass die Tempelritter zum Teil diese Bewegung protegiert haben, beschützt haben. Das weiß man definitiv in Südfrankreich mit den Katharern, ja, dass die Templer die zum Teil geschützt haben. Und es gab da eben verschiedene Strömungen. Sehr ähnlich wie schon bei dem Rittertum. Es gab diese Ritter, die eher an das alte Troubadour-Ideal gebunden waren. Dann gab es eben diesen harten militärischen Arm. Die Templer sind vielfältig. Vielleicht passt deswegen auch so gut dieses Siegel, was wir hier gesehen haben, mit den zwei Rittern drauf. Denn das sind immer letzten Endes halt, bei den Templern gibt es immer zwei Gesichter oder gar mehr Gesichter. Es gibt immer mehrere Strömungen dort. Und um das Ganze zusammenzuhalten, war man da vielleicht in gewisser Weise eben liberaler als sonst in seiner Zeit. Ja, und jetzt sind eben, wie ich euch gesagt habe, die Tempelritter, die verbringen da zum Teil Jahrzehnte außerhalb von Europa und nicht immer wurde gekämpft. Und haben die sich natürlich auch, vor allem die Kreise, die eh schon so an Häresien interessiert waren, die vielleicht von den Katharern auch schon beeinflusst waren, die haben sich natürlich auch ausgetauscht mit dementsprechenden Strömungen, die es im Islam gab. Da gab es ja auch in der Zeit, war das auch kein Monolith. Es ist auch heute nicht. Die islamische Welt ist auch extrem vielfältig. Ich meine, es gibt Schiiten und Sunniten und so weiter. Und es gibt darunter dann wiederum einzelne kleinere Gruppen und Sekten und so weiter. Und es gab also viele, so, die sich im Laufe der Jahrzehnte dann mit dieser islamischen, arabischen Kultur auch verständigt haben, die dann auch Reisen unternommen haben. Da gab es auch Templer, die sind dann nicht nur in Jerusalem gewesen, sondern in Friedenszeiten, auch Abordnungen und so weiter. Diplomatie ist man vielleicht auch mal tief reingekommen in die arabische Halbinsel oder auch mal nach Persien und so weiter und hat dort sozusagen dann mit anderen heretischen Strömungen auch Kontakt gehabt, weil man halt da frei im Verborgenen miteinander sprechen konnte. Und ich möchte mal jetzt mal über so eine kleine, das ist eigentlich nur eine Randgeschichte, aber es ist auch so super spannend sprechen. Ich hatte das auch schon mal an einer anderen Sendung ausgeführt, das ist schon einige Jahre her mittlerweile. Viele von euch haben das vielleicht gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich habe hier mal eine Sendung gemacht in dieser Reihe, wo es um die schwarzen Madonnen ging. Und das ist ein hochinteressantes Thema, so schwarze Madonnen, Reliquien, europäische Mystik. Und dieses ganze Phänomen mit den schwarzen Madonnen ist direkt an die Kreuzzüge gebunden. Zu der Zeit kamen auf einmal diese schwarzen Madonnen nach Europa, sind auf einmal aufgetaucht. Und eine entscheidende Rolle spielen dabei die Templer. Es gibt zum Beispiel diese Geschichte, und auch da, es ist wieder jetzt wirklich, es ist Legende. Wie genau wahr das ist, weiß man nicht so. Aber es gibt diese Legende, dass manche von den Tempelrittern, die so aus Europa kamen, aus diesen grünen Ländern, aus Frankreich, deutsche Lande, so halt, also aus unserem Klimakreis, und wenn die dann dort in der arabischen Welt unterwegs waren, ob in Ägypten oder arabische Halbinsel oder so, dass sie halt auch schockiert waren von dem, was Wüste ist. Ich meine, damals gab es keine, du wusstest, du hast vom Hörensagen schon gehört, ja, es gibt Wüsten. Aber wenn du das wirklich erlebst, das war anders damals als heute. Heute haben wir Fernsehen, Bilder, Bücher, was weiß ich. Wir wissen schon ungefähr, wie es in anderen Ländern ausschaut. Damals war es nicht so. Wenn du dann wirklich dort warst, in diesen Wüsten, das hat die Leute zum Teil bis ins Innerste erschüttert. Ey, warum wächst hier nichts? Warum ist das so karg, so heiß, so trocken, so ein hartes Leben? Und da sind sie dann auf gewisse heretische Erzählungen gekommen, die innerhalb der arabischen Welt kursiert haben. Die natürlich innerhalb der arabischen Welt auch streng heretisch waren. Also deswegen, wenn ich das jetzt hier erzähle, ich erzähle sozusagen die Häresien von diesen Leuten. Ja, nicht, dass ihr jetzt glaubt, ich würde jetzt irgendwelche Religionen angreifen oder sowas. Und eine von diesen Erzählungen war halt, dass ursprünglich diese arabische Welt, Nordafrika, arabische Halbinsel, dass das eigentlich total fruchtbares Land war. Und tatsächlich ist ja, wenn du diese orientalische Kultur anschaust, ist sie ja sehr sinnlich. Also die Gewürze, Weihrauch, Düfte, Bauchtanz, also auch so eine Sinnlichkeit, Erotik und so. Aber das ist alles hinter einem Schleier. Der Schleier ist wirklich buchstäblich, das verschwindet hinter einem Schleier. Und diese Häresien, die dann in der arabischen Welt kursiert sind damals, die haben halt gesagt, naja, das ist durch den Islam hat Mohammed, der Gründer, der eigentlich von den Koreschiten stammt, die für Kore dienen sollten, und in diesen Häresien heißt das, Mekka ursprünglich ein weibliches Heiligtum war, von Kore, der Koran und so weiter, dass dann Mohammed diese weiblichen Kultort, diese weibliche Religion, die natürlich dann immer mit Fruchtbarkeit zu tun hat, dass der das umgewandelt hat in eine patriarchale Religion und dann eben aus Kore eine männliche Gottheit wurde, aus Alat, die Milchspenderin, wurde dann Allah. Und dass daraufhin als Reaktion die Natur verkümmert ist, weil sozusagen die Göttin nicht mehr geehrt wurde. Das waren so diese Häresien. Und dann ist das ganze Land verwüstet. Und das ist nur so eine Erinnerung an diese Sinnlichkeit, an diesen Überfluss und so weiter, was den Orient ausmacht. Und diese Geschichten, die sind den manchen von diesen Templern auch zu Ohren gekommen. Und da gab es eben Leute, das sind eben genau die noch diese alte Troubadour-Ideale in sich getragen haben, die haben sich dann ernsthaft Sorgen gemacht, dass das genau das in Europa passieren könnte. Gerade weil eben auch im Templerorden selber, wie ich ja gesagt habe, mehr und mehr auch diese Stärken, dieses Hardcore-männliche, militaristische immer mehr Gewicht bekommen hat, da haben die sich Sorgen gemacht, dass sozusagen Europa, das Christentum, dass man da aus dem Gleichgewicht geraten könnte. Und in diesem Kontext sind dann eben diese ganzen schwarzen Madonnen nach Europa gekommen. Ist überhaupt dieser ganze Marienkult erst so richtig groß geworden, dass es auf einmal Wallfahrten gab. Und gleichzeitig sind auch alle in diesem Zeitfenster entstanden, diese großen französischen Kathedralen, die wir heute noch bewundern können. Notre-Dame natürlich bekannteste in Paris, aber auch Chartres, Reims und so weiter. Und all diese großen gotischen Kathedralen, die haben alle einen Marienort, die sind alle Maria gewidmet. Notre Dame, unsere Dame. Und da geht es also darum, so, dass so diese Templer, diese alten Troubadoure sozusagen, versucht haben, das Weibliche zu stärken. Ja? Ihr seht das bei den Templern, es gibt immer da mehrere Strömungen. Man kann es nicht genau fassen. Die Templer waren, ey, es waren militärische Elite, gleichzeitig waren sie aber auch verrufen, weil es auch dann raue Gesellen waren. Auf der einen Seite ist es der asketische Mönch und auf der anderen Seite ist aber so ein Typ, der im Laufe seines Lebens 300, 400, 500 Menschen tötet. Ja? Wie geht das zusammen so? Du hast bei den Templern eben immer diese mehreren Gesichter. Ja? Und letzten Endes, selbst diese mehreren Gesichter, das könnte vielleicht auch das sein, was Baphomet eigentlich ist. Also so wie so ein Janus, so ein Doppelkopf, weißt du, Yin, Yang und so weiter. Und all diese Dinge spielen da rein. Ja? Eine sehr spannende Geschichte, die auch viel in der Popkultur gerade Erwähnung findet. Und deswegen möchte ich es ja auch erzählen, damit man das mal wieder so zurückholt da auf den Platz, wo es ist. Das ist die Story von den Assassinen. Das hat er jetzt direkt mit den Templern, es ist nur eine Randnotiz, aber trotzdem ist super wichtig. Die Assassinen. Die Assassinen waren eine Sekte innerhalb des Islam. Mal groß im Baum. Islam, schiitischer Islam. Und bei den Schiiten wiederum gab es gibt's bis heute eine Sekte, das sind die Ismailiten. Gibt es bis heute. Oberhaupt der Ismailiten ist der Aga Khan. Heutzutage der Aga Khan, heute gibt es immer noch, ist einer der reichsten Männer der Welt. Tatsächlich, aber das ist so wirklich am Rande. So. Wusstet ihr, ich habe tatsächlich mal für den Aga Khan gearbeitet. Im weitesten Sinne. Es war in meiner Studentenzeit, da habe ich als Archäologe im Sommer Burgenforschung betrieben. Da mitarbeiten dürfen bei einem Burgenforscher. Es war im Allgäu, haben wir so Burgruinen in Instandaufnahme gemacht und dann Konzepte, wie man das dann vielleicht sichern könnte, die Ruine. Und dieses ganze, diese Burgenforschung, die war Teil eines Projekts, was der Aga Khan finanziert hat. Da fragt man sich, wieso finanziert der Aga Khan irgendwelche Burgen im Allgäu? Das hat damit zu tun, dass der Aga Khan, wie so viele internationale Eliten, in der Schweiz großgezogen wurde, oder auf jeden Fall in den Alpen, und als junger Mann halt schon so seine Liebe gefunden hat zu den Alpen. Und der hat dann eben, weil er einer der reichsten der Welt ist, hat er so eine Stiftung, die sich darum bemüht, die Alpenkultur am Leben zu halten. Naturschutz, genauso wie eben sowas wie Archäologie, Burgen. Und so sind wir in ein Projekt gelandet, was gesponsert wurde damals vom Aga Khan. Ich selber habe ihn allerdings nie gesehen, aber so viel nur am Rande. Aber hey, wir kommen jetzt zu den Assassinen. Also bei den Schiiten gab es diese Ismailiten und innerhalb der Ismailiten, die eh schon eine Sekte sind, gab es dann die Assassinen. Und ich habe da mal so ein Bild für euch dabei. Und die Assassinen, das war eine Sekte, die damals gefürchtet war. Die gab es auch nur ungefähr 150 Jahre oder sowas oder 200 Jahre. Und das war eine Sekte, die hatte ihren Hauptquartier im heutigen Iran, Persien. Die Bergfestung Alamut heißt die, Alamut. Und das war eine Bergfestung, die galt als absolut uneinnehmbar. Halt, Iran ist eh schon ein wildes Land, hoch in den Bergen. Und ey, da waren alle möglichen Fallen auf dem Weg, wie bei Indiana Jones. Das ist so nur ein schmaler Pfad, den du gehen kannst, um überhaupt ins Tal zu kommen. Und das war wieder mit Fallen uneinnehmbar zur damaligen Zeit. Galt es die ganze Zeit. Und der Anführer von den Assassinen, der den Orden auch gegründet hat, das war ein gewisser Hassan Isaba. Hassan Isaba. Und das war eine relativ kleine Gruppe. Es ist nicht zu vergleichen mit den Templerorden, die dann zig Komtureien hatten und so, sondern es war wirklich eine kleine Gruppe, die aber ein wichtiger Player war damals. Denn die Assassinen, was die gemacht haben, die haben hochprofessionelle Attentäter erzogen, gezüchtet, wenn du so willst. Also, ziemlich hart. Also die haben Jungs noch im Kinderalter aus irgendwelchen Dörfern geraubt und haben die dann über Jahre die komplette Kindheit hinweg erzogen, sodass sie am Ende, wenn sie dann junge Männer waren, bedingungslosen Gehorsam hatten zu ihrem Oberen, die alles gemacht haben, was der gesagt hat, und die auch einfach professionell im Töten waren. Attentäter, die dann auch ihr eigenes Leben verwirken. Also da ist auch schon der Gedanke drin, und auch der spiegelt bis heute rein. Ihr kennt die Geschichte von Selbstmordattentätern und was wir heute bei manchen islamischen Terroristen haben, die dann so die Vorstellung haben, ja, wenn sie dann sterben als Märtyrer, dann kommen sie dann mit den 72 Jungfrauen und sowas in Verbindung. Das geht alles zurück auf diese Assassinen. hochinteressant. Man könnte sogar sagen, das ist so eine Art von Mind Control, was die damals schon gemacht haben. Das ist eine Art von Mind Control. Wie kriegst du Menschen dazu, dass die komplett ihren eigenen Lebenswillen verleugnen, nicht mehr da haben, sondern dass sie nur noch Befehlsempfänger sind? Und das ist das Größte, was es für diesen Menschen gibt, ist für dich Märtyrer zu werden. Wie konnte dieser Hasan Isaba so eine Macht haben? Allein das hat schon die Fantasie angeregt. Und da gibt es eine legendäre Geschichte die ist, glaube ich, historisch verbürgt. Soweit halt ist keiner von uns war dabei. Aber es ist jetzt nicht nur Fantasy, sondern es geht diese Geschichte, dass eine Abordnung der Tempelritter bis nach Alamut gekommen ist. Auf Einladung natürlich. Du kannst da nicht einfach da reingehen, wenn du nicht eingeladen bist. Aber es war eben so, dass da so zwei, drei obere von den Tempelrittern von Hasan Isaba auf Alamut empfangen wurden. Und dann waren sie so ganz oben auf dieser Bergfestung und vor allem von den höchsten Türmen und halt, boah, links und rechts geht's halt in die Abgründe runter. Und dann hat dieser Hasan Isaba den Templern eine Machtdemonstration gezeigt. Und dieser Hasan Isaba, so geht die Geschichte, hat einen von seinen Assassinen rufen lassen. Und nur so mit Hände klatschen, dann kommt er. Und hat nur zu dem gesagt, spring runter. Kein weiteres Wort. Und der Assassine, ohne auch nur im geringsten zu zögern, steigt über die Mauer und springt runter. Und da standen die Tempelritter so da und geguckt, so, oh shit, was ist denn hier los? Ja? Ich meine, ich habe euch schon erzählt, die Templer waren auch innerhalb von diesen europäischen, von diesen Rittern, die Leute, die den Tod am meisten verachtet haben. Es waren Elite. Aber das ist nochmal was anderes. Weil auf dem Schlachtfeld zu fallen, ist ja so, das gilt dann eben in diesem Ehrenkodex, den die entwickelt haben, gilt es als ehrbar. Du fällst in der Schlacht. Ja? Aber einfach irgendwo runterspringen, also direkt ein Selbstmord, das ist in christlichen Kultur ist es komplett unehrenhaft. Aber welche Macht hat der? Und da haben die gestaunt, haben die geschaut. Ja. Da hat man sich natürlich gefragt, hey, wie kommt der zu dieser Macht? Und da kommt der Name von den Assassinen her. Das ist ja heute noch im englischen Wort Assassin, ist der Attentäter. Das bezieht sich auf diese Sekte der Assassinen, eine Sekte von Attentätern. Und wie sind die an diese Macht gekommen? Und so wird sich das erzählt, indem man eben diesen Kindern, Heranwachsenden, indem man die unter Drogen gesetzt hat und dann vielleicht ein gewisses Szenario vorgespielt hat, so hat man deren Seele oder deren Willen, deren Individualität gebrochen. Das erinnert wirklich fatal an das, was wir aus dem 20. Jahrhundert hören, was so unter dem Schlagwort MK-Ultra fällt. Was angefangen hat, vielleicht schon zur Nazi-Zeit in irgendwelchen Konzentrationslagern, was später dann die Amerikaner nach dem Krieg dann noch verfeinert und ausgebaut haben. MK-Ultra. Wie schafft man es, Menschen komplett sich gefügig zu machen? Und da ist wieder der Link via Drogen in diese ganze Story so aus den 60er Jahren, USA. Wie man es eben versucht hat, mit Drogen Leute in den Kopf zu kommen. Also erstmal die alte Identität komplett aufzulösen oder beziehungsweise, wenn du es mit Kindern schon machst, gar nicht erst dazu entstehen lassen, dass irgendwie eine Individualität, eine Persönlichkeit heranwächst, sondern die wird mit Drogen, mit Gewalt, das ist ein finsteres Thema, und mit einer Mischung aus solchen Dingen werden halt Seelen gebrochen, um sie dann wiederum neu zu formen, als 100% Willfährig. Tatsächlich diese MK-Ultra-Programme, angefangen in Deutschland damals, das bezieht sich auf diese Geschichten so. Das war damals im Mittelalter. Haben die Menschen damals nie vergessen. Wie haben die Assassinen das gemacht? Ja, die Story geht halt mit Drogen und da kommt auch dieser Name her. Assassinen leitet sich ab aus dem arabischen Haschischin oder hier Haschaschin. Ja? Und da steckt schon das Wort Haschisch drin. Haschisch, also diese harzige Substanz aus der Hanfpflanze. Und jetzt wissen wir natürlich, also nur mit Haschisch rauchen wirst du niemanden dazu kriegen hier, dass er für dich da in den Abgrund springt. Aber es ist sozusagen symbolisch. Wir wissen nicht, was genau da für Drogen waren. Es war vielleicht auch ein Mix von Drogen. Haschisch, Opium, Alkohol, alles Dinge, die Leute da noch nie hatten. Wir reden von Menschen, die als Kind schon aus ihren Dörfern genommen werden, dann eine knallharte Kindheit haben mit viel Schmerz und Unterdrückung. Und dann setzt du, wenn die dann vielleicht in so ein Alter kommen, 14, 15, wo dann auch die Pubertät schon da ist, dann zeigt der Meister seine Macht. Er setzt ihn da in totalen Drogenrausch, bringt die dann, und so sind die Legenden, das ist nicht meine Interpretation, sondern es sind Legenden, und bringt die dann in einen Raum, der wunderbar eingerichtet ist, wunderbar alles leuchtet in Gold. Ihr müsst euch leben, die überlegen, diese Typen haben nur vorher auf Stein geschlafen, die kannten nichts anderes als absolute Kargheit, so spartanisch. Und plötzlich wirst du da reingeführt in einen Raum, wunderschön. Obst, Honig, alles was süß ist, Gold. Und dazu natürlich Frauen, Jungfrauen, wunderbar verführerisch. Junge Männer, die noch nie eine Frau gesehen haben, weil die schon als Kind eben da rausgezogen wurden. Und die dann in diesem Rausch sind und dann dort reingebracht werden und dort eine Nacht lang machen können, was sie wollen. Ja, Sex, Drugs, Rock'n'Roll, war einfach gesagt. Und dann, wenn der Rausch vorbei war, dann hat der Hasan Isaba ihnen gesagt: Hey, jetzt habe ich euch meine Macht gezeigt. Ich habe die Macht über diese Dinge. Wenn du stirbst, wenn du Märtyrer wirst, für mich, für Allah, dann ist das, wo du hinkommst. Und das ist auch so der Anfang von diesem Mythos, der bis heute diese Selbstmordattentäter da irgendwie, die auch die Hoffnung haben, dass sie dann, wenn sie da als Märtyrer sterben, dass sie dann von irgendwelchen Jungfrauen empfangen werden. Es geht darauf zurück. Es ist ein altes MK-Ultra-Programm, wenn du willst. Ja, diese Assassinen waren auch deswegen interessant. Ey, da könnte man eine ganze Sendung drüber machen, aber das muss ich auch noch erzählen. Die haben eben das Attentat als ein politisches Druckmittel aufgebaut. Im Grunde manchmal sogar durchaus positiv, wobei die haben, das waren keine Idealisten, die haben echt auf eigene Rechnung gearbeitet. Aber im Grunde ist ja die Idee auch vielleicht manchmal sogar gar nicht so verkehrt, weil mit einem einzelnen Attentat kann man vielleicht größeres Blutvergießen verhindern. Ja, wenn du irgendwo einen klaren Aggressor hast, ja, nimm den raus und dann lässt sich vielleicht ein Krieg vermeiden. Ja. Und bei den Assassinen, deren Ruf war dann irgendwann so mächtig, dass schon die Drohung oft gereicht hat. Die Drohung von den Assassinen kam eine Drohung. Da haben schon mächtige Leute, selbst bei uns hier in Mitteleuropa, Fürsten und so weiter, haben dann gesagt: Oh shit, weißt du, die Assassinen, wenn du bei denen auf der Liste stehst, gibt es eigentlich kein Entkommen. Weil diese Typen waren perfekte Killer. Und da gab es eben auch kein Comeback, die haben keinen Fluchtplan gehabt. Der Assassine hat sich ja darauf gefreut, wenn er dann getötet wird, nach dem erfolgreichen Attentat. Kein Flüchten. Und sie waren Meister auch in dem der Täuschung. Und manche waren so. Auch das spiegelt sich heute wieder in modernen Terror. Das, was wir heute so Schläferzellen nennen, das gab es damals auch schon. Du hast so Assassinen ausgebildet, hast sie dann langfristig irgendwo platziert, wie so ein Schachspiel, dass sie irgendwie Zugang haben zum Hofe von Kalifen und von christlichen Herrschern. Und wenn die rechte Zeit war, hast du diese Karte einfach ausspielen können. Die waren ein Leben lang, waren die Höhere. Ja, spannende Geschichte. Das sind sozusagen, wo sich auf esoterische Art und Weise auch diese beiden großen Kulturen begegnet sind. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Und wo dann eben viel von dem, was aus dieser arabischen Welt kam, eben beispielsweise auch dieser Mythos von den Assassinen, dann eben Einzug gefunden hat in die europäische Esoterik und in die europäische Geschichte. Und man hat das nie ganz, ganz losgelassen. Ja. Jo, so viel vielleicht ein bisschen zu diesen esoterischen Vermächtnis der Templer, wobei das noch nicht alles ist. Es ist so, wie gesagt, es ist voller Geheimnisse. Es gibt wahrscheinlich nicht die eine Templer-Ideologie. So, wenn man sich so fragt, wer waren jetzt die Templer, was waren das jetzt für Leute, dann kommst du halt immer drauf, ist sehr verschieden, sehr vielfältig so. Aber eine ganz wichtige Geschichte, einen wichtigen Aspekt, da möchte ich jetzt eingehen, das ist dann der sogenannte Templerschatz. Als es mit den Templern zu Ende ging, als eben Philipp der Schöne da seine große Verschwörung gestartet hat, dann waren unter anderem natürlich auch die Motive, seine Hand auf den Templerschatz zu bekommen. Und das ist auch ein Riesenthema, wo es auch ganze Bücher dazu gibt. Da nur zu diesem Thema so, dieser Templerschatz. Was ist denn überhaupt der Templerschatz? Okay, wir haben schon gesagt, die waren moderne Banker. Also sie haben angefangen mit dem, was wir Banking nennen. Das heißt, sie sind unglaublich reich gewesen. Da reden wir also einfach von Gold. Aber das spielt vielleicht gar nicht so sehr die Hauptrolle, sondern was so spannend ist und was auch so eine Ausstrahlung hat auf Jahrhunderte, auch bis heute auf die Populärkultur ist, der Templerschatz. Und was ist dieser Templerschatz? Dazu muss man eben nochmal klar machen, wo das losging. Das ist auf dem Tempelberg von Jerusalem. Und ich hatte euch das schon mal in einer anderen Sendung gesagt. Ich glaube, die hieß Der rote Faden der Geschichte. Aber so, das müssen Sie ein bisschen was auf jeden Fall in Erinnerung rufen. Dieser Tempelberg, der wird so benannt, weil man den Salomonischen Tempel, weil der dort gebaut wurde von König Salomon. Aber dieser König Salomon hat den Tempel gebaut, um ein Zuhause zu haben für die wichtigsten Reliquien des Judentums, die es damals gab. Und das war vor allem die Bundeslade. Die Bundeslade und ein paar andere Sachen, die da dazugehören. Die Bundeslade ist vielleicht auch nur ein Symbol, es ist nicht nur ein Gegenstand, sondern es ist vielleicht ein Symbol für mehrere Gegenstände oder sowas. Und das sind ja Dinge, die die Israeliten aus Ägypten mitgebracht haben. Als damals so die Geschichte mit Moses, der da geflohen ist und der Pharao hinterher, das ist, wo die Israeliten diese Gegenstände hatten. Ob sie die aus Ägypten geklaut haben oder ob die eigentlich rechtmäßig ihnen gehört haben, wie auch immer, wissen wir nicht, weiß ich nicht. Aber was man sagen kann, es wurden eben wichtige Dinge aus dem alten Ägypten nach Jerusalem gebracht. Und da wurde dann der Tempel gegründet, um diesen Gegenständen der Bundeslade eine Heimstätte zu geben. Und die Tempelritter wiederum, ich bin mir sicher, die wussten davon. Die wussten davon, dass das eigentlich die Bedeutung war von dem Tempel. Und die Geschichte geht auch tatsächlich so, dass die Templer, als die dort ihr Hauptquartier gestartet haben, oder begründet haben, dass sie dann sofort angefangen haben, auch heute würden wir sagen, archäologisch zu untersuchen. Die haben halt nach Schätzen gegraben. Dieser Tempelberg, ey, vielleicht ist der Ort sowieso noch viel älter, so als Kultort. Wer weiß, wie weit das zurückreicht. Aber dieser Tempelberg, der ist komplett auch durchhöhlt. Das sind lauter Gänge, Höhlen, natürliche, unnatürliche, künstlich angelegte, wie auch immer. Da steckt eine ganze Menge drin. Und dieser alte Tempelschatz, es gibt den Templerschatz und den Tempelschatz. Da müssen wir genau unterscheiden. So. Dieser alte Tempelschatz von dem Salomonischen Tempel, diese alten ägyptischen, geheimnisvollen, was auch immer das genau war für ein Schatz, der war ja im Laufe in der Antike schon, war das ja immer wieder, war der bedroht. Das war schon Nebukadnezar von den Babyloniern, hat das erste Mal Jerusalem überrannt und hat dann Teile von diesem Schatz mitgenommen, in das, was heute Irak ist. Später kamen die Römer, die haben Jerusalem komplett platt gemacht und alles, was sie habhaft werden konnten, nach Rom gebracht. Kannst du heute noch schauen im Forum Romanum, ich mich recht erinnere, das ist die Trajansäule, wo du das genau sehen kannst, wo auch so jüdische Kandelaber und so sind. Ne? Das haben die aus Jerusalem rausgeholt. Aber gleichzeitig ist auch klar, jedes Mal, wenn diese Bedrohung war, haben natürlich die Israeliten auch versucht, die wichtigsten Sachen zu verstecken, damit die nicht dem Feind in die Hände fällen, nicht den Babyloniern, den Römern und wer sonst noch kam, sondern die Dinge versteckt. Und im ganzen Land, wir haben schon mal von den Schriftrollen von Qumran gehört, hier unten am Toten Meer, aber eben auch hier in diesen unterirdischen Gängen im Tempelberg. Und ganz ehrlich, da ruhen vielleicht heute noch Sachen. Da ruhen vielleicht heute noch Sachen. Es ist auch heute archäologisch, da gibt es keine Archäologie. Weil wenn du da anfängst, auch nur einen von diesen Tempeln, von diesen Gängen dort aufzumachen und dort zu forschen, ey, da bricht da gleich die Hölle los. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, das war der Letzte, der das gemacht hat, war der Sharon, wenn ich mich recht erinnere, israelischer Ministerpräsident. Das war so Anfang der 2000er müsste es gewesen sein, oder war schon neun, noch 90er, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich glaube, in den Dreh rum. Und na, dieser Sharon hat nur einen so von diesen Gängen öffnen lassen. Und da wollten die dann ein bisschen das untersuchen, was da zu finden ist. Hey, da ist gleich eine Intifada losgebrochen. Da haben gleich die Moslems haben gleich tausende von Leuten mobilisiert. Intifada, da war erstmal wochenlang dann fast so eine Art Krieg. Wir wissen nicht, was da heute noch drin schlummert. Ja. Aber das Entscheidende ist, zu verstehen, dass der Tempelberg vielleicht Geheimnisse birgt, die in das alte Ägypten zurückreichen. Und dann, hey, sind wir richtig tief drin in verborgener Geschichte. Und das lässt natürlich Raum für alle möglichen Interpretationen zu. Wie gesagt, an anderer Stelle habe ich da schon mal intensiver drum gesprochen. Und was jetzt für uns entscheidend ist, die Tempelritter hatten also Zugriff für ein paar Jahre lang auf diesen Tempelberg. Gott, da machen, was sie wollten. Und konnten eben dort graben und suchen. Die Frage ist, ob sie was gefunden haben. Ob sie was gefunden haben und wenn dann auch was. Und deswegen lass mich noch ein paar Worte verlieren darüber, über was ist eigentlich der Tempelschatz? Und Teile des Tempelschatzes wurden zum Templerschatz. Was ist das eigentlich? Ja, Bundeslade und so weiter, einiges deutet darauf hin, oder man könnte das so interpretieren, vielleicht sind das technische Artefakte. Das ist natürlich dann super spannend, weil technische Artefakte, die von irgendeiner frühen Hochkultur kommen. Manche Leute, da bin ich jetzt nicht so dabei, aber manche Leute ziehen da sogar irgendeine Alien-Connection, irgendwelche außerirdische Technologie. Wie auch immer, das ist sehr gut möglich, dass es etwas Technisches ist, etwas, was eine Technik ist, von der wir nicht wissen, welche sie sein soll. Aber diese ganzen Geschichten, die im Alten Testament schon stehen, ey, du näherst dich der Bundeslade und da gibt es dann, plötzlich trifft dich dann der Schlag Gottes, aber es klingt dann wie so elektrische Ladungen oder sowas, Entladung. Also, dass irgendwas etwas ist, was mit viel Energie zu tun hat, vielleicht sogar eine Waffe ist oder irgend sowas in der Art. Man weiß nicht, ja. Die Idee ist, vielleicht sind es gewisse technische Artefakte aus der Antike, die vielleicht sogar auf eine Zivilisation zurückgehen, die vor dem alten Ägypten war. Ja, das ist natürlich ein super spannendes Thema. Des Weiteren wird vermutet oder spekuliert, dass dieser Tempelschatz nicht nur jetzt Artefakte sind, wirklich technische Artefakte, sondern Haufen Schrift auch. Oder alte Wissen über alle möglichen Dinge, über Technik, Wissen, was glaube ich in unserem Kontext auch ganz, ganz wichtig ist, Wissen über die Beschaffenheit der Erde, über die Anordnung der Kontinente. Ja, die Idee ist, dass die Tempelritter zu dem Zeitpunkt vielleicht schon Kartenmaterial bekommen haben, wo auf einmal der amerikanische Kontinent drauf ist. Oder solche Dinge. Vielleicht aber auch technisches Wissen, was du dann auch zur Seefahrt gebraucht hast, Navigation, Kompass und solche Sachen. Also sowas könnte dort gewesen sein, auf was die Templer dann Zugriff hatten, was wiederum erklärt, wie sie dann eben so gute Seefahrer wurden. Die hatten dann in ihrer Zeit dann gemeinsam eben mit den Venezianern, auch da ist wieder dieser Link, hatten die mächtigste Flotte aufgebaut. Schiffe, denen man es zutrauen kann, sogar über den Atlantik gefahren zu sein. Ja. Aber das kommt auch noch. Hier dieser Tempelschatz. Also Artefakte, Schriften, Wissen. Und dann gibt es noch eine dritte Sache, das ist eigentlich sehr interessant, das kommt so aus der islamischen Überlieferung. Weil für die Moslems ist ja hier der Tempelberg auch ein wichtiger Ort, offensichtlich. Und auch der König Salomon, der spielt auch in der islamischen Geschichte eine Rolle. Der ist eine der großen Figuren, auch im Koran, als einer der großen Patriarchen. Und im Arabischen heißt der Salomon dann Suleiman. Und das wissen wir auch, es gibt ganz viele Namen, auch heute Leute, die Suleiman heißen. Das ist eigentlich Salomon. Und in der arabischen Überlieferung, in den Hadithen, da gibt's welche, die erzählen so eine Geschichte, dass Gott dem König Salomon, dem Suleiman, Geschenke gemacht hat, weil er so gut war oder weil er ihn so lieb gehabt hat. Und zwar Geschenke gemacht hat, die dem Salomon die Macht geben über die Kräfte der Natur. Die Macht, Winde entstehen zu lassen, Erdbeben, Feuer, Regen und so. Und wenn wir das hören, dann assoziieren wir das, naja, mit Magie. Das ist Zauberei. Das ist, was man den Hexen mal vorgeworfen hat. Wetterzauber, weißt du, du kannst das Wetter verändern oder solche Sachen. Ja. Könnte natürlich so verschlüsselt so eine Erinnerung sein an gewisse technische Artefakte, mit denen du vielleicht tatsächlich solche Dinge machen konntest. Aber wie gesagt, in der arabischen Überlieferung ist es dann eben Magie. Gott hat dem Suleiman diese magischen Fähigkeiten gegeben. Und dann ist es aber, so erzählen diese Überlieferungen, dann ist es dazu gekommen, dass aber dann mehr und mehr Magier sich diese Kräfte auch zunutze gemacht haben. Und so, dass dann in dieser Zeit ein richtig großes Chaos entstanden ist. Also Menschen, vereinfacht gesagt, waren die Menschen nicht bereit für dieses Gottesgeschenk. Es klingt auch so ein bisschen wie die Büchse der Pandora, von der die Griechen erzählen. Ne? Also so wird es dort in dieser Überlieferung gesagt. Und dann hätte wohl der König Suleiman beschlossen in seiner Weisheit, okay, hey, boah, wir müssen diese Dinge wieder einsammeln. Wir Menschen sind noch nicht reif dafür, vielleicht noch nicht, vielleicht in irgendeiner Zukunft. Und die Geschichte geht eben, dass der Suleiman dann die Magie verboten hat, strengstens verboten für alle Zeiten. Und das alles Wissen darüber, Zaubersprüche, was weiß ich, was magisches Wissen ist, dass das halt dann auch aufgeschrieben wurde oder diese Schriften, wo diese Geheimnisse drin standen, die sollen dann eben auch dort in diesem Tempelberg versteckt worden sein. Das heißt, wir haben jetzt zusammengefasst, entweder Artefakte oder antikes Wissen oder eben sogar, wie es diese islamischen Hadithen erzählen, okkultes Wissen, Wissen über Magie. Das ist das, was sozusagen den salomonischen Schatz ausmacht, den Tempelschatz. Und jetzt wissen wir natürlich nicht, dieser Tempelschatz, das ist ziemlich fix, der ist nicht mehr zusammen. Denn wir hatten schon die Babylonier, die Römer. Im Mittelalter die Tempelritter, die Moslems natürlich auch, die ersten Moslem-Warlords und so. Ich meine, jeder der im Laufe der Jahrtausenden dort Zugriff hatte auf diesen Tempelberg, wird sich vielleicht da irgendwie einen Teil davon beschafft haben. Manches ist vielleicht immer noch dort, weil es eben versteckt wurde. So. Und wer jetzt genau wie viel oder was überhaupt bekommen hat und gefunden hat, das wissen wir natürlich nicht. Das ist dann wieder Spekulation. Aber das muss man wissen, um zu verstehen, welche Bedeutung eigentlich dann im Mittelalter dieser Templärschatz hatte. Weil das eben sozusagen die wichtigsten Dinge vom Templerschatz waren, nicht nur Gold, sondern das war, was dort aus dem Tempel von Jerusalem kommt, aus diesem Tempelberg. Okkultes Wissen. Und Ich, ganz ehrlich, ich glaube sogar, dass das vielleicht einer der Gründe war für diese Kreuzzüge überhaupt. Nach außen hin sagt man, ja, da kommt diese mystische Bewegung und wir wollen das Heilige Land befreien. Aber vielleicht ist dahinter, vielleicht gab es ein paar Leute in Europa, die schon wussten, dass da eigentlich noch was anderes ist. Und dass das vielleicht genau gesucht wird. Kaum ist der Kreuzzug vorbei, dann gründen die sich und sind dort aktiv. Und werden danach auf einmal super mächtig und reich. Ja, das ist erstmal so die Geschichte, wie sie dasteht. Was ist der Kern von dem Reichtum, von den Templern? Ist es, hat es vielleicht damit zu tun, was sie gefunden haben? So ähnlich wie dieser Abisonier, hunderte von Jahren später da in Rennes-le-Château, aber es ist eine andere Geschichte, erzähle ich vielleicht da nochmal, der auch was gefunden hat in seiner Kirche und auf einmal reich und mächtig wurde, vorher nur ein Dorfpfarrer war. Vielleicht war es da so ähnlich. Ja. Naja, und jetzt eben als dann der Templerorden von dem französischen König niedergemacht wurde, da ist auch dann die Frage, was ist aus dem Templerschatz geworden? Denn man hat dann die wichtigste Komturei der Templer zu jeder Zeit war tatsächlich wohl in Paris. Gibt es heute immer noch, also da steht jetzt nichts mehr, aber es gibt immer noch, glaube ich, sogar eine U-Bahn-Station, Temple, wenn ich mich recht erinnere. Irgendwas hat man dann, als man diese Komturei dort gestürmt hat, man hat da nichts gefunden. Nichts von Wert. Nichts Außergewöhnliches, nichts Geheimnisvolles, wo die Fantasie bei allen schon da war. Der Templerschatz, weißt du, was haben die da? Und man hat nichts gefunden. Und die Legende geht halt, dass die Tempelritter schon wussten, was da kommt. Und es ist auch anzunehmen. Denn so eine Verschwörung, ihr dürft euch das nicht vorstellen, dass der aus seiner Laune heraus, der französische König, sagt, hey, morgen verhaften alle Templer. Sondern es wird echt monatelang vorbereitet. Es gibt diplomatischen Verkehr zwischen dem französischen König und dem Vatikan und so weiter. Und die Templer und die Venezianer, das waren die Meister auch der Spionage und Intelligence. So. Hey, die wussten bestimmt, was kommt. Zumindest die Ordensoberen, die wussten, was kommt da. Und die haben aber vielleicht auch historisch einfach gesehen, es macht keinen Sinn, sich da dagegen zu stemmen. Weil einfach die Zeit der Kreuzzüge ist vorbei und das mit dem Templer-Ding ist obsolet. Ich meine, sie hätten sich auch dagegen wehren können. Wir reden nach wie vor von militärischer Elite. Wäre gar nicht so einfach gewesen, hier ein paar hundert Ritter zu verhaften. Das geht nicht so leicht, wenn die kämpfen. Ja. Aber es scheint so, als ob man wohl strategisch entschieden hat, ja, okay, wir lassen das geschehen. Und ein Haufen Tempelritter haben dann einen harten Preis gezahlt, wurden dann eingekerkert, gefoltert, hingerichtet. Aber entscheidend ist, dass wir das Templergeheimnis wahren. Ja? Und so wird vermutet, dass sie diese Strategie hatten. Und da gibt es dann eben diese Legende vom Heuwagen, die möchte ich euch auch noch erzählen. Und das ist eine Legende. Wir müssen so zwischen den Zeilen lesen. So. Aber die Legende geht, dass in der Nacht, bevor die Komturei in der Tempel in Paris gestürmt wurde, dass in der Nacht vorher auf einem Heuwagen oder mehrere Heuwagen, dass die Komturei verlassen haben. Und dass diese Heuwagen aus Paris raus sind und auf Nimmerwiedersehen verschwunden sind. Nie mehr wieder aufgetaucht. Und dass in diesen Heuwagen die entscheidenden Schätze rausgebracht wurden. Und die Entscheidenden, das ist dann vielleicht nicht materiell, was weiß ich, 1000 Kilogramm Gold oder sowas, sondern sind vielleicht nur einzelne Stücke, einzelne Schriften, aber halt extrem wichtige Dinge. Und die sollen dort rausgeschmuggelt worden sein und man hat nie mehr wieder was davon gehört. Man weiß nicht, wo diese Sachen hin sind. Jetzt kommen wir so langsam so zum Ende von unserer Sendung. Da können wir dann auch nochmal so ein paar von den Spekulationen aufgreifen. Was ist aus den Templern geworden? Okay, sie sind in den Untergrund gegangen. Und wir wissen, alle späteren Geheimgesellschaften in Europa, diese ganze europäische, abendländische Esoterik, Okkultismus beruft sich auf die Templer. Dass sie etwas von diesem Templerschatz, der eben nicht nur materialistisch ist, sondern der eben auch vielleicht gewisses Wissen ist, dass die da was davon abgegriffen haben oder dass da was überliefert wurde. Und ja, wohin sind sie geflohen, die Templer? Eine von den Thesen hatte ich euch letztens schon erzählt, in die Schweiz, in die Schweizer Berge, was in Frankreich nicht weit ist. Und Berge, weil ich meine, Berge sind heute schon gut, um sich zu verstecken. Und damals war es noch viel krasser im Mittelalter, ey. Der hochalpine Raum, das war No-Go-Area, das war absolut Wildnis, da gab es keine Straßen oder sowas. Ja. Das heißt, dort konntest du dich tatsächlich so dein Refugio aufbauen. Andere berichten davon, dass die Templer halt überall in die Peripherie gegangen sind. Dort, wo der französische König und der Vatikan nicht mehr ganz so viel Macht hatten, also in der Peripherie von Europa, dort sind sie hin. Ganz in den Norden, Skandinavien, in den Norden von den britischen Inseln, Schottland vor allem, ne? Im Südwesten, Portugal. Portugal hat auch noch da sind viele Templer hingeflohen. Oder eben auch in den Osten. Das, was dann, was ich euch schon erzählt habe, wo dann eben deutsche Orden gekommen ist, die haben ja dann noch jahrhundertelang ihre Kreuzzüge weitergefahren gegen die heidnischen, slawischen Völker und so weiter. Also viele sind vielleicht auch dort reingegangen. Und manche aber eben auch in die Schweiz. Und es gibt aber noch eine Legende, und die möchte ich zumindest mal andeuten, weil da gibt es so viel zu erzählen, dass ich jetzt auch in der Recherche darauf gekommen bin, okay, da müssen wir mal eine eigene Sendung drauf machen. Und die eigene Sendung wird irgendwann heißen, ich weiß nicht, ob ich es jetzt bald mache, aber ich werde es irgendwann mal machen. Präkolumbianisches Amerika. Also was ist dort vorher gelaufen? So. Und eine von den Legenden geht eben, dass diese Heuwagen, die den Templer-Schatz aus Paris rausgebracht sind, dass sie einfach immer weiter so nach Westen zu einer Stadt kommen namens La Rochelle, Hafenstadt am Atlantik. Und tatsächlich, die Templer waren so mächtig, die haben ganze Städte gegründet. Und bei La Rochelle bin ich mir nicht sicher, ob La Rochelle eine komplette Gründung ist der Templer. Oder ob es die Stadt schon gab, aber die Templer dann dort die Herrschaft hatten. Fakt ist jedenfalls, die haben dort einen riesengroßen Hafen gebaut. Einen Militärhafen. Was auch schon komisch ist, weil im Atlantikhafen, ey, das war in dem Mittelalter eigentlich nicht so wichtig. Also, wenn im Norden so Bretagne oder so, wo du dann nicht mehr weit hast, nach England rüber. Oder halt Mittelmeerraum, das war entscheidend. Aber Atlantik, ey, man ist damals nicht über den Atlantik gefahren. Ja. Aber die Templer haben damals schon La Rochelle zu einem Hochseehafen ausgebaut und dort war die Templerflotte. Und die Legende geht halt, dass dieser Templerschatz über die Heuwagen aus Paris rausgebracht wurde, in La Rochelle auf die Boote verladen. Und da gibt es auch die Legende, dass diese Templerflotte dann in See gestochen ist. Und von der hat man auch nie wieder gehört. Nie wieder. Und das ist wiederum der Link dazu, dass die Templer vielleicht schon in Amerika waren. Vielleicht schon tatsächlich Jahrhunderte vorher oder schon ein, 200 Jahre lang schon Connection hatten zu Amerika. Vielleicht schon, weil sie damals hier schon Karten von Amerika gefunden haben. Möglicherweise aber auch erst hier nach dem vierten Kreuzzug, wo sie zusammen mit den Venezianern Konstantinopel überrannt haben. Das hatte ich euch auch schon mal erzählt. Und dort auch eben Teile von diesem antiken Wissen geraubt haben, was eben vielleicht, wo die dann schon gewusst haben, hey, da gibt es Amerika. Und das erzählst du natürlich dem Rest nicht, das Geheimwissen. Aber wir nutzen das, wir fahren dahin, wir haben die Boote, wir sind mittlerweile navigationsmäßig so gut, dass wir es uns zutrauen. Vielleicht auch die Nordroute entlang und so. Es gibt auch tatsächlich, aber das kommt dann eben in so einer anderen Sendung, die ich mal mache, es gibt auch in Amerika Spuren, die darauf hinweisen, archäologisch auch. Super spannend, auf eine Präsenz von Rittern. Also weit vor Kolumbus. So. Und die Möglichkeit ist also durchaus da. Ich halte das echt für realistisch. Es ist nicht bewiesen, ist klar. Aber ich halte es für sehr gut möglich, dass eben vielleicht ein Teil von dem, was die Templer dann rausschaffen wollten, nach Amerika gelangt ist. Um es absolut diesem Einfluss von europäischen Monarchen zu entziehen. Und ganz spannend ist in diesem Zusammenhang das Thema Oak Island. Und auch dazu haben wir schon mal eine eigene Sendung gemacht. Wenn ihr euch erinnert oder wenn ihr jetzt das Neue am Start seid, dann sucht das im Archiv. Ey. Das ist interessanter Kram. Oak Island, eine der spannendsten Schatzinseln auf der ganzen Welt. Und möglicherweise hat das eben damit zu tun, dass die Templer da ihren Schatz, was auch immer das war, versteckt haben. Ja. Aber man weiß es halt leider nicht genau. Ja. So, jetzt hatte ich noch einen Gedanken, wollte ich euch jetzt noch formulieren. Jetzt ist er mir gerade entfallen, dummerweise. Wir sind eigentlich ziemlich am Ende. Also, wir wissen nicht, was aus den Templern geworden ist, was es für Nachfahren gibt. Man könnte jetzt noch erwähnen, ja, genau, Schottland natürlich, Roslyn Chapel, das ist auch alles in der Populärliteratur bekannt geworden. Nicht zuletzt durch Dan Brown und dem seine Bücher und auch den Film, den gemacht wird. Aber der Stoff, aus dem diese Dan Brown-Geschichten sind, den hat sich der nicht ausgedacht, sondern das sind halt all diese abendländische Esoterik, Okkultismus, wo man meint, dass die Templer halt irgendwie damit zu tun haben. Das heißt, wenn du dich mit den Templern beschäftigst, du stößt ständig auf sie. Und das ist halt ein wichtiger Link, auch aus unserer heutigen Sicht, um zu verstehen, Machtorganisation, Macht von Geheimgesellschaften. Tatsächlich auch, genau das war der Gedanke, den ich noch bringen wollte, ganz zum Schluss noch. Als in der Französischen Revolution, wir sind in einer völlig anderen Ära, Französische Revolution, 18. Jahrhundert, als dort der französische König unter dem Schafott gestorben ist, unter der Guillotine, da soll ja ein unbekannter Mann auf das Schafott gesprungen sein. Das Schafott ist also so eine Bühne, wo die Guillotine draufsteht, soll er hochgesprungen sein und soll laut verkündet haben: Jacques de Molay, du bist gerecht. Jacques de Molay war der letzte Großmeister der Tempel. Der Templer, der damals dann auch nach diesen Gerichtsverhandlungen zum Tode verurteilt wurde und in Paris verbrannt wurde. Und das ist deswegen so wichtig, weil die Templer, sie waren die ersten Freigeister vielleicht auch oder Teile der Templer. Ich hatte schon angedeutet, Religionsfreiheit. Das heißt, die Templer bilden auch die Grundlage für Jahrhunderte später in Europa alle möglichen, ja, nicht nur Geheimgesellschaften, sondern auch so revolutionäre Strömungen. Es ist vielleicht auch zum ersten Mal so diese große Feindschaft entstanden zwischen den mächtigen monarchischen Königshäusern, den Hochadel, und die Templer, die sind nicht Hochadel. Also die sind auch Adel natürlich, aber dann auch gerade durch die Allianz mit den Venedigern, auch das neu entstehende Bürgertum. Und ich glaube, dass da das erste Mal diese Front aufgegangen ist. Zum einen diese Megamacht von der Aristokratie und zum anderen eben, ja, Leute, die selber immer mächtiger werden, nicht weil sie aus irgendeiner alten Geblüt-Adelsfamilie stammen, sondern weil sie durch Geschäfte reich werden und so weiter. Und dass da zum ersten Mal so diese Idee langsam rausgewachsen ist, eine Gruppe zu bilden, die gegen die Monarchie arbeitet. Und das zieht sich ja dann wie ein roter Faden durch die Geschichte. Wir haben über die Illuminaten geredet, das ist ja nichts anderes. Die Illuminaten waren vor allem eine Bedrohung für diese monarchischen Königshäuser. Die stehen hinter Revolutionen. Deswegen ist diese Legende, dass bei der Französischen Revolution dann eben jemand aufs Schafott gesprungen ist und gesagt hat: Hey, Jacques de Molay, du bist gerecht. Die Französische Revolution ist eine Rache von einem Ereignis, was schon Jahrhunderte vorher stattgefunden hat, ist gar nicht so abwegig. Denn dieser Gedanke ist dort reingekommen. Die Monarchie und die Mächtigen haben sozusagen das so weggedrückt, aber die sind weiter gewachsen. Und dieser Konflikt hat auch dort schon seinen Samen. Und wieder mehr, ein Beispiel mehr, wo man sehen kann, wie wichtig, wie bedeutsam diese Geschichte von den Tempelrittern ist. Boah, genug jetzt. Wir sind auch schon in der Zeit voran. Ey, man könnte da so viel drüber sprechen. Ihr merkt es wahrscheinlich auch schon. Ich kann die Richtung noch gehen und die Richtung, weil es ist ein Thema, mit dem ich mich schon ganz lange beschäftige. Ein Thema, was wirklich Bibliotheken füllt. Und in einer unglaublichen Bandbreite von wirklich ernsthaft, manchmal sogar langweilig, wissenschaftlich, bis hin zu absolut fantastisch und abgefahren, weil es ein Thema ist, wo es sehr viele Geheimnisse gibt. Und da kann man dann eben alle möglichen Dinge auch reinprojizieren und so weiter. Aber es ist ein Metathema, um irgendwie abendländische Geschichte, abendländische okkulte Geschichte, Esoterik, Geheimgesellschaft, um diese Dinge überhaupt zu verstehen und deren Wirken zu verstehen, kommst du an den Tempelrittern nicht vorbei. Ja. So wie es auch zum Abschluss hier einer von den Figuren hier sagt, das sind diese drei Intellektuellen, weißt du, die arbeiten an so einem Verlag. Und das ist auch ganz witzig. Das Verlag ist auch wie die Templer, es hat zwei Gesichter. Auf der einen Seite gibt es den Verlag, der so alte, teure, ernsthafte, wissenschaftliche Publikationen macht. Und auf der anderen Seite gibt es aber so eine Subabteilung von dem Verlag, wo die ganzen Verrückten aufgenommen werden, wie sie sagen. Sie machen sich am Anfang mal lustig. Und die Verrückten, so sagt einer von denen, früher oder später kommen die Verrückten immer mit den Templern an. Und vielleicht können wir uns da auch in aller Selbstironie einreihen, aber ey, es ist so, wenn du dich mit Esoterik oder so beschäftigst, früher oder später landest du bei den Tempelrittern. Ja. Und deswegen ist es absolutes Grundwissen. Und ja, ihr seht es ja, man kann von diesem Thema aus in zig Richtungen gehen, die spannend sind. Eine der spannendsten Fragen ist natürlich, was ist aus den Templern geworden, diese Verbindung zu Amerika. Aber das ist so groß, das soll mal Thema von einer eigenen Sendung sein. Hey, in diesem Sinne danke ich euch für eure Aufmerksamkeit hier zu diesem Geschichtsthema. Ich hoffe, es ist euch nicht zu trocken geworden. Wo eigentlich nicht? Das ist eben nicht trocken. In der Schule habe ich auch Geschichte gehabt, an der Uni. Und da habe ich mich immer gefragt, ey, warum erzählt ihr denn die Sachen nicht? Das ist doch viel spannender. Warum ist es nie Gegenstand irgendwie von der Forschung? Aber ja. Da machen sich die Schulwissenschaftler, die haben da immer Sorge, dass man sich da schnell die Hände schmutzig machen kann. Wir dagegen hier bei Noviso oder ich, weißt du, ich bin Freigeist, ich brauche da keine Sorge haben mehr. Das ist der Grund, warum ich das mache und warum ich eben auch nicht mehr an der Uni bin, weil das hat mich dann einfach nur abgeschreckt. Hey, wenn man da gar nicht frei sprechen kann, dann interessiert mich das auch nicht. Weil die eigentlich spannenden Themen in der Geschichte, die sind die mich fesseln und das ist keineswegs nur trocken irgendwelche Zahlen, sondern ja, super spannendes Thema. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bleibt uns gewogen. Schließt ein Nuviso Plus-Abo ab. Das hilft uns. Jede Art von Unterstützung, die von euch kommt, ist höchst willkommen und hilfreich für uns in diesen Corona-Zeiten, die für viele von uns schwer sind, aber natürlich für so einen kleinen Familiensender für uns auch gewisse Hürden und Probleme bedeutet. Deswegen freuen wir uns über eure Unterstützung. machen hier keine große Werbung. Es seid letztens ihr, seid eure Energie trägt dieses Ding hier. Wenn es die nicht gäbe, dann ja, müssten wir uns auch was anderes überlegen. So. Deswegen, in diesem Sinne, wirklich bin ich euch dankbar und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn ihr wieder einschaltet. Und ja, wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag, einen angenehmen Abend, wann und wo auch immer ihr das seht. Lasst es euch gut gehen. Ciao. Thank you.